Palagay.
Kuse Mone!
Moin moin und herzlich willkommen zur Frühstücksei-Show am Montagmorgen. Hier ist Daniel, heute mal nicht Kutsche, der weilt schon im Urlaub und der ist wirklich sehr vergönnt und den wollen wir auch nicht stören. Deshalb eine kleine andere Runde heute. Erstmal Joshua, schön, dass du da bist.
Ja, auch noch schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer ihr seid. Hallo.
Genau, von Anfang an die kurze Info. Joshua, du machst gleich, stellst die Browns vor, aber wirst nicht die ganze Sendung dabei sein können. Du fliegst auch ins Warme, in den Süden Europas, nicht ganz Europas, du bist im Süden von Deutschland, aber wirst da sozusagen auch weg müssen. Dann freue ich mich, dass ich noch ein paar mehr Mitstreiter hier habe. Tristan, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du bist gerade aus dem Urlaub wieder zurück.
Genau.
Das hatten wir letzte Woche schon ganz kurz, von daher, du kannst gerade nicht wegfliegen, da freue ich mich sehr drüber.
Ja,
aber wir haben noch einen Support, genau, mitgebracht. Sascha, schön, dass du da bist, Steelers-Fan, Steelers-Experte. Bist bei uns im Podcast-Netzwerk mit dabei. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen. Freut mich, mal hier teilnehmen zu dürfen. Dankeschön.
Du bist auf jeden Fall der größte Experte von uns, weil du kennst die Steelers in- und auswendig und weißt ganz genau, was da passiert. Kennst jeden Grashalm, der in Pittsburgh auf dem Football gespielt wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe gesehen, bei euch aus dem Podcast bzw. aus dem Verein sind Leute sogar akkreditiert für das Trainingscamp, oder? Ihr seid da richtig tief und eng dabei.
Ja, das ist eher ein Wunschgedanke. Kann man missverstehen.
Ah.
Es ist nicht so einfach, sich fürs Trainingcamp zu akkreditieren, aber man muss ja hohe Ziele haben, um etwas zu erreichen.
Ganz genau. Ich meine, es ist schon spannend, was da gerade vor Ort passiert. Ich glaube, dichter kommt man nicht ran als im Trainingscamp an die Spieler und kann mit denen kommunizieren, kann sehen, was die da machen. Das ist schon extrem spannend. Wir gehen ganz kurz nur, ich habe so ein, zwei News, Joshua, dann springen wir rein, geht ganz, ganz schnell. Wir haben einmal die Jets, Quarterback Justin Field hat sich den Zeh dislocated, also sich verletzt, das soll nicht so lange dauern, aber es fühlt sich direkt an wie die Jets, oder Tristan? Es fühlt sich an, wie es immer läuft bei den Jets.
Ich habe das gelesen und dachte sofort, ja klar. Es war nicht so irgendwie, oh mein Gott, sondern ja klar. Es war irgendwie klar, dass sowas passieren musste. Es passt einfach zum Charakter New York Jets.
Ganz genau. Und dann haben wir so ein paar die ersten Verletzungen. Wir haben über die Dolphins letzte Woche gesprochen. Cornerback Burns hat sich direkt das Kreuzband gerissen. Auch das, Joshua, fühlt sich ganz genauso an, wie die Dolphins immer leben, oder?
Ja, zumal wir haben ja noch in der letzten Folge darüber auch gesprochen, dass das wirklich das Defensive Backfield vor allem bei den Dolphins halt wirklich über die letzten Jahre jetzt massiv abgebaut hat und jetzt geht dir direkt der nächste Spieler flöten. Und es hat einfach wirklich, da wo du nicht getroffen werden sollst, wirst du getroffen. Das ist wirklich ganz, ganz tragisch. Ganz, ganz tragisch. Zumal das wirklich einfach tragische Umstände an sich sind, wenn du dir das Kreuz bei einem Training reißt. Sowas sollte nicht passieren.
Definitiv. Ansonsten gibt es noch ein paar Verlängerungen oder Nicht-Verlängerungen. Da kommen wir aber zu, weil das wirklich die Teams heute, diese Woche betrifft, sowohl Trey Hendrickson, Shamar Stewart bei den Bengals, als auch dann TJ Watt bei den Steelers, über die reden wir später. Deshalb Joshua, fang du doch gerne mal an, über die Browns zu sprechen. Wir machen es wie jede Woche hier, wir haben First, Second, Third Down. Im ersten Down geht es immer darum, was ist denn eigentlich passiert, wo steht das Team gerade, was ist seit der Saison passiert, wie sieht's aus bei den Browns?
Genau, diese Woche ist ja die AFC North dran und da wir uns ja der Chronologie nach Siegen, Niederlagen hangeln, fangen wir mal mit den Browns an. Die durchweg erstmal oder von vorne weg erstmal höhere Erwartungen an die letzte Saison haben. Zumindest auch statistisch gesehen. Waren zumindest mal mit als ich will nicht sagen Contender in der Division mitgeführt, aber so 8-9 Siege hatte man erwartet. Ja, bis dann das ganze Ding da implodiert ist. Man musste es ja eigentlich vorhersehen. Man hatte die Deshaun Watson Verletzung, die mitgeschwungen ist noch aus dem Vorjahr. Dann das Quarterback-Karussell, das sich dann über die Saison hinweg ergeben hat. Also da gab es ja eine ganze Menge Störfaktoren. Wie auch schon über die letzten Jahre bei den Browns. Also die Browns, die schießen sich ja wirklich jedes Jahr gefühlt aufs Neue ins Knie und reißen die eine Storyline nach der anderen. Na jedenfalls hat dann das am letzten Endes dazu geführt, dass die anstelle von 8-9 Siegen letzte Saison sagenumwogen eine 3 einfahren konnten. Und es wird halt, ja, jetzt muss man halt geschaut werden, wie Kevin Stefanski in seiner 6. Saison als Headcoach dann darauf aufbauen kann tatsächlich. Weil die sind gar nicht so weit weg, möchte man zumindest behaupten. Bei 2023 standen sie ja noch 11-6. Ja, man spielt natürlich in einer extrem starken Division und darauf werdet ihr dann nachher noch eingehen. Aber trotzdem, also auch wenn ich mir das Roster von den Browns so anschaue, denen fehlt eigentlich nicht viel. Aber es sind halt die Browns. Und das Mantra schwingt da auf jeden Fall so ein bisschen mit. eine Sache, die auf jeden Fall in der Offseason adressiert worden ist, ist auf jeden Fall auch im Coaching-Staff, ist ein neuer, dass die einen neuen Offensive-Coordinator haben, das ist Tommy Rees. Das war aber auch tatsächlich bitter nötig. Also Tommy Rees wurde intern befördert. Der war vorher der Browns Pass-Game-Specialist-Coordinator und Tight-Ends-Coach. Und der ist jetzt, wie gesagt, OC geworden. War aber auch, also dass da ein Wechsel bevorstand bei auf OC, das war vorhersehbar, weil die Browns hatten die statistisch gesehen punktemäßig schlechteste Offense der Liga gestellt mit 15,2 Punkten pro Spiel im Durchschnitt. Das war absoluter Kellerwert. Und die hatten auch tatsächlich auch nur 300 Yards pro Spiel im Durchschnitt gemacht. Das war 28. Wert. Von daher, dass da so ein bisschen der Wechsel vorprogrammiert war, das konnte man antizipieren. Und wie gesagt, maßgeblich beeinflusst natürlich die offensive Produktivität der Browns im vergangenen Jahr war eben durch das Quarterback-Karussell. Deshaun Watson hat 7 Spiele für die gemacht. Jameis Winston hat auch die meisten Spiele für die Browns gespielt mit 12. Dorian Thompson-Robinson, der letztjährige Rookie der Browns, der hat auch 7 Spiele Spielzeit gesehen. Und Bailey Zappi hat sich auch noch mal an einem Spiel teilgenommen. Also von daher, da gab es eine ganze Menge Umschwung. Und zusammen hatten die Browns, und das fand ich ganz lustig, als ich die Statistik gesehen habe, weniger Passing Yards als Aaron Rodgers. Und wir haben über Aaron Rodgers' legendäre Performance letzte Saison gesprochen. Also das ist wirklich schlecht gelaufen letztes Jahr, gerade offensiv für die Browns. Zumal Nick Chubb ja zum Beispiel, der zuvor auch gerade in dem Run-Heavy-Scheme von Kevin Stefanski, der war ja auch verletzungsbedingt ausgefallen, aufgrund dieser absolut scheußlichen Verletzung, die er sich ja noch die Saison davor zugezogen hatte, sodass er Jerome Ford da das Backfield geleitet hat. Am Ende der Saison kam dann auch noch Dante Foreman dazu, der dem einen oder anderen vielleicht noch den Fantasy-Sieg eingefahren hat. Ich erinnere mich noch allzu gut an die Performances. Aber das war es dann auch gewesen. Also das hat so ein bisschen das Bild der Cleveland Browns geprägt, A in der Offseason und ja, über die letzte Saison hinweg. Und abschließend vielleicht noch wichtige Abgänge, Zugänge, weiß ich gar nicht, wen man da erwähnen möchte. Also ich meine, der höchste Vertrag, der wurde Joe Tryon-Chiyinka gegeben, dem Edge-Rusher von den Bucks. Der ist aber auch nur 5 Millionen schwer. Und Joe Flacco. Und auf Joe Flacco kommen wir gleich eh nochmal zu sprechen. Und wirklich Spieler verloren haben sie auch nicht. Mit Ausnahme vielleicht von James Hudson, deren Right Tackle. Da hast du noch J.J. Wills, der Left Tackle. Und dann kannst du noch Elijah Moore anführen, weil er der Second Leading Receiver war, der Browns letztes Jahr. Sonst ist da nicht viel passiert. Also zumindest mal in Sachen Personell. Eure Eindrücke.
Tristan.
Ja, was mich natürlich am meisten interessiert, ist, wie sich das Quarterback-mäßig bei denen entwickelt. Weil da haben sie jetzt eine Lösung gefunden.
Ja, also wir können auch gerne, ich meine, das ist, du setzt mir quasi den Segway direkt in das Second Down rein. Und ich würde vielleicht damit übernehmen, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich mehr Diskussionsbedarf oder zumindest ein bisschen mehr, Diskussionsbedarf am Ende des Tages. Weil das wird die zentrale Storyline sein. Das war sie seit April, das war sie durch den Draft hindurch, das wird sie jetzt im Trainingscamp sein und das wird sie auch zur Woche 1 sein. Wer ist da den Quarterback der Cleveland Browns? Das ist die große Frage, weil die Browns, die haben ja einen ganz, ganz besonderen Quarterback-Raum, den sie da gerade anführen. Klar, du hast natürlich erstmal noch Deshaun Watson. Der ist natürlich aber erstmal out of order, weil der hat sich ja seine Achilles angerissen und der wird wahrscheinlich auch erstmal nicht zur Verfügung stehen. Wenn man das denn wollte, können wir gleich auch noch diskutieren. Und dann hast du Joe Flacco, klar, den hast du dir in der Offseason geholt als Free Agent. Dann hast du noch für Kenny Pickett getradet. Das ist dann Quarterback Nummer 2, wenn man so möchte, oder aktiver Quarterback Nummer 2. Und jetzt kam ja der NFL-Draft und da haben die Browns ja richtig einen abgerissen. Nicht nur haben sie ja dann Dylan Gabriel geholt, was war's? Ich glaube in der, lass mich nicht lügen, wo war er denn? In der dritten Runde mit dem 94. Pick haben sie sich Dylan Gabriel geholt aus Oregon, den Rookie-Quarterback. Ja, und dann hatte es sowas wie, der Owner kam rein und hat gesagt, hör mal, ihr könnt doch nicht Shutter Sanders so weit fallen lassen. Und prompt wurde in der fünften Runde dann auch noch gedraftet, sodass du dir 2 Rookie-Quarterbacks angelacht hast. A, einmal in Shutter Sanders und B, einmal in Dylan Gabriel. Das heißt, du hast alles in allem ein Quarterback-Raum bestehend aus Joe Flacco, Kenny Pickett, Dylan Gabriel und Shadur Sanders. Und ich glaube, darüber können wir jetzt eine ganze Menge diskutieren. Was denn, also unabhängig von unserer subjektiven Meinung darüber, was denn vielleicht die beste Option für die Browns wäre, wer da als Quarterback startet, wer setzt sich denn im Trainingscamp faktisch und praktisch durch? Was ist da eure Vermutung?
Also ich glaube, ich wäre ehrlicherweise eher bei Joe Flacco als allem anderen, was da rumläuft. Tristan, wie siehst du das?
Das geht mir genauso. Ich glaube, am Ende, ich meine, Fleckos Zeit bei den Browns war relativ gut und ich glaube, dass die Verführung einfach da ist, irgendwas zu sagen, komm, lass Joe wieder ran, weil man dann weiß, was man kriegt. Ich finde es ganz interessant, wie sich das jetzt entwickeln wird, das Trainingscamp, das wird man noch irgendwie sehen die nächsten Wochen. Vielleicht gibt es ja wirklich auch einen, der dann auf einmal raussticht. Sanders scheint es im Moment nicht zu sein, aber die sind doch erst seit ein paar Tagen dran. Von daher kann man da noch nicht viel sagen. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Storyline. Zumindest jetzt in der Preseason noch, wer da heraussticht und ob überhaupt jemand heraussticht. Es kann ja auch sein, dass du letztendlich lauter mediokre Männer da sitzen hast und es gibt keinen, bei dem du sagst, ah, der ist es. Das ist, glaube ich, die schwierigste Situation, zu der es kommen könnte. Und dann ist es wirklich was für Flecko. Weißt du, was ich meine? Dann hast du jemanden, okay, bei dem weißt du, was du kriegst.
Ja, Sascha, hast du noch eine Meinung dazu?
Genau, das mit dem weißt du, was du kriegst von Tristan, das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Ich sehe da aktuell mit den Quarterbacks noch nicht, wo sie generell offensiv hinwollen, mit welchem Plan die Browns. Und da wird es dann vor allem drauf ankommen, denke ich, wer sich durchsetzt. Ich meine, jeder kennt Joe Flacco, was seine Stärken, was seine Schwächen sind. Wenn es für den das Umfeld im offensiven Plan passt, dann kann der auch immer noch ziemlich gut abliefern. Ist aber da drin dann auch wieder sehr limitiert, wenn man andere Dinge dann fordert. Man macht auch gern seine Fehler und seine typische Interception pro Spiel ist dann auch immer sehr schnell da. Was Kenny Pickett betrifft, da können wir in Pittsburgh ja auch Bücher drüber schreiben. Viele sagen, er hat nie eine richtige Chance bekommen. Auf der anderen Seite ist es halt jemand, der wohl auch nicht unbedingt den Kampf innerhalb einer Positionsgruppe fordert. Da geht er lieber wohl den leichteren Weg. Muss man sehen, wie er sich in Cleveland entwickelt. Und mit den zwei Rookie-Quarterbacks, ja, da weiß man ja in der NFL dann erstmal auch nie zu 100%, selbst beim Erstrundenpick nicht, was man wirklich bekommt. Es wird sehr, sehr spannend werden. Und natürlich ist in unserem Sport die Quarterback-Position eine der wichtigsten. Und da ist eben auch der Erfolg davon abhängig. Ja.
Für mich wäre auch noch die Frage, also was sind auch die Erwartungen von den Browns an die Saison? Also du weißt, du spielst in der AFC North. So, und eigentlich ist das Beste, was dir passieren könnte, dass du halt wirklich vielleicht einen jungen Quarterback nimmst, weißt du, wo du weißt, den kannst du entwickeln. Und entweder deine Mission ist jetzt, du steckst ihn ab Woche 1 rein und wirfst ihn ins kalte Wasser. Oder aber es ist wirklich die Strategie, du lässt Joe Flacco starten und lernst ihn halt so ein bisschen an. Also das sind die beiden Alternativen für mein Empfinden, die du hast. Ich finde, das Schlimmste, was du machen könntest, ist mit Kenny Pickett durchstarten. Das wäre, glaube ich, auch nachhaltig gesehen für mich die schlechteste Alternative. Aber ja, das wird die zentrale Storyline bei den Browns sein. Einfach aufgrund auch der Salienz des Themas nach dem NFL-Draft, weil das hat ja doch ordentlich Wellen geschlagen. Alles rund um Shedeur Sanders und dass er jetzt bei den Browns ist.
Das Spannende bei den Browns ist ja, wenn man sich alle Franchises, die dafür berühmt sind, sich immer wieder selber in den Fuß zu schießen, mal zusammennimmt, sind ja die Browns diejenigen, die wirklich gewinnen wollen. Also du siehst ja da immer wieder, wie sie irgendwie eine Idee haben, jetzt den Quarterback und jetzt das und Myles Garrett behalten wir jetzt doch. Und das finde ich total interessant, dass dieser Quarterback-Raum ist ja eigentlich auch ein Zeichen schierer Verzweiflung, dass man irgendwie überlegt, wie kriegen wir es hin? Und theoretisch, wenn du jetzt wahnsinnig viel Zeit dafür hättest, könntest du auch verschiedenste Quarterbacks in verschiedensten Offense-Schemes ausprobieren und sagen, mit welcher sind wir dann am besten? Aber ich glaube, dafür wird einfach die Zeit nicht da sein. Aber die Frage ist, wie können sie aus dieser Absurdität von diesem Quarterback-Raum vielleicht sogar eine Stärke machen? Also vielleicht überraschen sie uns nachher damit total. Vielleicht wechseln sie die auch aus. Was ist, wenn die an jedem Spiel einen anderen Starter haben? Ich meine, das muss man einfach nutzen. Das wäre auf jeden Fall eine große Überraschung.
Ja, auf einmal hast du so ein Taysom Hill-Package oder was meinst du?
Genau.
Aber du halt bei den Browns, das wäre ja ganz lustig. Ja, warte mal ab, bis Deshaun Watson dann in Woche 10 wieder zurückkommt. Guess what? Dann geht's richtig los. Nein, Spaß beiseite. Okay. Wann der sich von seiner Verletzung erholen wird, das werden wir dann sehen. Sascha, wolltest du dazu noch was sagen?
Zu Deshaun Watson? Nein.
Okay, gut. Zu was anderem?
Ja, ich meine, bei uns in den News über die AFC North war auch einmal der Take, dass Kenny Pickett der Mentor für die zwei Rookies sein sollte. Und dann dachte man auch, okay, interessant, aber wäre für die Browns dann auch nicht untypisch. Und von daher glaube ich, sie wissen selbst noch nicht, wo sie hinwollen. Und das wird halt die Frage sein. Ich sehe am Ende des Tages in Woche 1, sehe ich Joe Flacco auf dem Feld stehen und nichts anderes.
Ja, ich auch. Definitiv.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir das Kapitel so ein bisschen ad acta und kommen zum dritten Down, Stärken und Schwächen. Und ich habe gerade schon gesagt, also eingangs schon gesagt, die Browns, die sind technisch gesehen, also ich finde auch personell gesehen, gar nicht so weit weg davon, gut zu sein. Aber denen fehlt halt der Quarterback, vor allem defensiv. Also die Defensive musst du halt tatsächlich als Stärke aufführen. Der Cleveland Browns zumindest mal auch personell. Du hast sowohl an der D-Line mit Myles Garrett, jetzt Mason Graham, der wahrscheinlich durch Myles Garrett nochmal ordentlich gepusht wird auch und da wirklich viel Zeit an der Sonne sehen sollte. Dann hast du noch Malik Collins. Also von daher, die D-Line sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, Miles Garrett macht jeden besser um ihn herum. Und natürlich der Einfluss, den sie dann aufs Defensive Backfield haben, wenn die als D-Line erfolgreich sind. Unabhängig davon, dass sie halt wirklich Elite-Talent dahinten stehen haben. Ne? Wir haben Grant Delpit als Safety, Denzel Ward, Greg Newsom den Zweiten, wie heißt er? Hier, Martin Emerson Jr. Also das ist alles, das ist hochgradig gutes Talent. Dass die Browns da in der Defense stehen haben. Und der Defensive Coordinator der Browns, Jim Schwartz, geht ja jetzt auch in sein drittes Jahr bereits. Also von daher, der weiß, womit er arbeitet und der wird auch ordentlich wahrscheinlich weiter mit der Defense arbeiten können. Die braucht halt tatsächlich nur Hilfe von der Offense. Und die Offense habe ich auch so als mal jetzt grundlegend als Schwäche definiert. Auch weil, klar, wir haben über die Quarterbacks gesprochen. Du brauchst einen vernünftigen Quarterback, um offensiv performen zu können. Das haben wir auch in den letzten Wochen schon festgehalten. Aber gerade auch die O-Line, die jetzt wirklich, die hat dicke Namen. Die ist richtig bestückt. Du hast von links nach rechts, du hast Joel Vitonio, Evan Pocic, Wyatt Teller, Jack Conklin. Das sind alles große Namen. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass die Leistung der O-Line stagniert. Vielleicht liegt es auch mit am Quarterback. Möchte ich gar nicht bezweifeln. Ja, weil auch ein guter Quarterback seine O-Line besser macht. Aber auch da hast du letzte Saison gesehen, die Leistung der O-Line ging zurück. Aber wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass es halt tatsächlich, ja, nicht auch Quarterback-bedingt ist. Und dann noch die Waffen, also die offensive Waffen, da kann man tatsächlich dann arbeiten. Du hattest Jerry Jeudy, der hatte über 1100 Yards letzte Saison, der für sich allein stehen war schon mal, scheint in Cleveland angekommen zu sein, selbst in der Saison, wo du nur 3 Siege einfahren konntest. Aber alles, was dahinter steht, ist halt Cedric Tillman, Deontay Johnson, ja, und Jerome Ford halt als Running Back. Mal gucken, was der diesjährige Rookie Quinshon Judkins von der Ohio State mitbringt, dann an neuem Elan, ein bisschen Power, ein bisschen Freshness, wenn man so möchte. Ja, aber die Waffen, also der Cleveland Browns, an denen kannst du definitiv noch arbeiten. Wie sind eure Eindrücke?
Also bei uns heißen die Browns immer ein bisschen die Paper Champions. Das passt ja an das Bild, was du auch gesagt hast. Auf dem Papier sehen sie seit Jahren eigentlich gut aus und haben auch den Anspruch, allein in der Division top zu sein, wenn nicht sogar in der ganzen Konferenz oder NFL, weil das Super Bowl haben sie das eine oder andere Mal ja schon ausgerufen gehabt. Aber irgendwie bekommen sie es halt nie auf den Platz, dass das Talent, was sie auf dem Papier haben, sich dann auch in Siege umwandelt. Und wenn mal da alle Rädchen wirklich ineinander klicken und es funktioniert, können die echt ein gutes Team sein. Aber sie müssen es erstmal beweisen. Das ist der Punkt, ja.
Ja, ich finde, die Browns sind einfach irgendwie, haben sich nicht weiterentwickelt, ist so mein Gefühl. Also es ist ein Team, wo wir immer schon wissen, dass diese Quarterback-Situation schwierig ist. Und ich bin, also für mich ist irgendwie dieser Konflikt zwischen Coach und Stefanski, war mal Coach of the Year, hat ein riesiges Talent. Und dann eben diese Owner-Situation, ja schon, du hast damit gar nicht so viel geredet, die natürlich schon schwierig ist. Wollte dieses Team wirklich einen Quarterback draften? Will dieses, also wie viele Möglichkeiten hat der Coach, da wirklich Einfluss zu nehmen? Oder organisiert der dann ein Team, zu dem er eigentlich gar nicht steht? Und ich finde, da sind so viele Fragezeichen, die mit dem Teambuilding zu tun haben, die mit der Frage zu tun haben, wie will man eigentlich auftreten, was will man eigentlich sein? Und klar, und da bin ich, Tristan, bin ich bei dir, die wollen alle gern gewinnen. Aber so richtig die richtigen Schritte und den nachhaltigen Aufbau eines Teams und dieses Gefühl, wie kann das funktionieren, machen sie dann trotzdem nicht. Sondern die wollen eigentlich immer eine Abkürzung nehmen. Also ich habe das Gefühl, die Browns wollen immer von jetzt auf gleich erfolgreich sein und sagen nicht, hey, wir gehen jetzt mal 2-3 Jahre und geben unser Tafelsilber ab, Miles Garrett. Da hätte man sich ja schöne Erstrundenpicks für holen können für Miles Garrett. Ja. Nee, was macht man? Man gibt ihm noch mehr Geld und verweilt in dieser Irrelevanz in der Division. Also die werden ja, also die Division ist einfach so stark, dass man sagen muss, hey, die werden da nicht weiterkommen. Und für mich wollen die immer unfair irgendwelche Vorteile ergattern. Und das ist dann so ein bisschen das Bild, was ich von den Browns habe, dass sie, auch egal ist, was die Liga über sie denkt, sie wollen selbst irgendwas machen. Und das tut mir so ein bisschen weh. Sascha?
Sie hatten in den letzten, ich sag mal in den letzten 5 Jahren, aber auch schon einige hohe Draftpicks. Und was haben sie draus gemacht? Ja, und ich glaube, die Situation liegt aktuell wirklich mit am Owner. Der war ja, bevor er die Browns übernommen hat, Minority Owner bei den Steelers. Und er hatte damals auch schon früh ausgerufen, er will eine Winning Franchise wie die Steelers aus den Browns machen. Und da hat man halt das Gefühl, und das zeigt auch mal wieder, in der NFL kann man den Erfolg nicht erzwingen. Ne, da muss was wachsen, man muss dem Zeit geben. Und genau das tun die Browns nicht, wie du eben gesagt hast, Daniel. Sie wollen Abkürzungen nehmen, die wollen jetzt den Erfolg, und mit Gewalt bekommst du den Erfolg dann halt auch nicht hin.
Ja, Gewalt ist nicht immer eine Lösung und gewinnen tut man nicht auf dem Papier. Und deswegen würde ich mal in Schritt 4 ins vierte Down rübergehen zu Prediction, Ball Prediction etc. Also ganz ehrlich, Season Prediction, ich sehe da nicht mehr als 5 bis 4 Siege. 4 bis 5 Siege so rum. Andersrum würde es wenig Sinn ergeben. 4 bis 5 Siege maximal. Die Siege, die sie einfahren könnten, wäre vielleicht irgendwo mal ein glücklicher Division-Sieger eingestreuselt, wobei ich jetzt auch nicht sagen könnte, gegen wen. Vielleicht 1 gegen die Steelers, aber ich bin da eher nicht so überzeugt von. Maximal vielleicht gegen die Patriots, dann das Spiel gegen die Jets, Tennessee, Raiders. Das sind so Spiele, wo ich die Browns kompetitiv drin sehen könnte. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu hart. Und wie gesagt, da erstmal ein Riesenfragezeichen auf Quarterback klafft. Und wir gesehen haben, was letztes Jahr damit passiert ist, würde ich von nicht mehr als 4 bis 5 Siegen ausgehen. Es sei denn, die Defense performt halt komplett über. Und ja, das Ganze hat Charakterzüge, die du so jetzt nicht erstmal antizipieren würdest. Bold Prediction habe ich auch mitgebracht. Dylan Gabriel wird Starting Quarterback sein ab Woche 16. Das ist meine Bold Prediction, oder Woche 17, weil in Woche 16 spielen sie gegen die Buffalo Bills. Und ich glaube, danach sieht dann Dylan Gabriel in den letzten beiden Spielen, wo sie dann gegen die Steelers und Bengals sehen, ja, seine ersten Starts, wenn man so möchte. Also von daher, Dylan Gabriel wird ab Woche 17 starten. Das ist meine Bold Prediction. Und Tristan,
yeah,
wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen über den Charakter unterhalten, den wir den Browns zuschreiben würden. Und in dem Sinne würde ich an dich übergeben, weil ich hatte eine extrem schwierige Zeit einzufinden.
Ich musste an den Coyoten denken von Roadrunner und Coyote, der immer diesem Roadrunner versucht, Fallen zu stellen und immer so auf so eine gemeine, hinterhältige Art und Weise versucht, das Rennen zu gewinnen oder seinen Widersacher auszuschalten und dabei aber immer wieder scheitert und sich diese fiesen Mittel wie irgendwelche Bomben und Felsen, die er irgendwo runterschmeißt, sich immer am Ende gegen ihn selbst wenden. Und das hat mich irgendwie, das hat mich an die Browns erinnert. Oder umgekehrt, die Browns haben mich an den Coyoten erinnert.
Ich hatte gerade vielleicht noch ein zweiter Vorschlag, Joshua, du kannst dann entscheiden, wen du besser findest. Ich musste gerade, also als du so erzählt hast, ein bisschen an Wolf of Wall Street denken, weil der macht ja auch so, versucht so, weißt du, mit kurzen Abkürzungen, mit irgendwie Penny Stocks, versucht daran reich zu werden und so in die Welt der Reichen und Tollen und Erfolgreichen reinzukommen. Und am Ende scheitert er dann schon ziemlich krass, weil das eben nicht der legale Weg ist, nicht der ordentliche Weg ist, nicht das, was man macht. Aber also die Browns, wenn sie dann irgendwie ihre ganz großen Deals gemacht haben, als sie Deshaun Watson geholt haben, als sie jetzt irgendwie dann reingehen, wir holen dann doch noch einen Quarterback, da stehen sie doch da wie Leonardo DiCaprio und hauen sich die Faust auf die Brust und sagen, wir sind die Grandiosesten. Ich musste jetzt gerade daran denken, dass in der letzten Woche der neue Alternativhelm der Browns vorgestellt worden ist und dann dieser Typ da von diesem Podest gefallen ist, mitten ins Wasser. Und es passte einfach so 100%ig in die Browns. Sie denken, sie sind grandios. Was für ein geiles Trikot. Die sehen ja auch gut aus, die Trikots, ohne Frage. Aber wie geil ist unser Helm? Wir machen das und kriegen es doch nicht mal hin, dass die Leute da auf der kleinen Insel bleiben, sondern runterfallen. Und das hat für mich so ein bisschen Wolf of Wall Street Gefühl. Also ganz groß, aber sie fallen auch eben immer echt weit.
Jordan Belfort heißt der Charakter bei Wolf of Wall Street, genau.
Ganz genau.
Stimmt,
ja. Und ich glaube, ich muss tatsächlich mit Jordan Belfort gehen, einfach weil es so in die finanzielle Situation auch passt. Du wirst schon Watson Geld hinterher, scheiterst. Und man möchte natürlich jetzt nicht sagen, du wirst Miles Garrett Geld hinterher und es scheitert. Aber es wäre Browns charakteristisch. Also wir hoffen natürlich das Beste, gerade auch was Miles Garrett Zukunft angeht bei den Browns, einfach weil er ein unheimliches Talent ist. Und dass hoffentlich das finanzielle Commitment der Browns richtig angelegt ist. Aber das Risiko ist natürlich da und ja, das einfach das Karma Browns zieht sich vielleicht weiter. Man weiß es nicht. Aber dann würde ich mich für Jordan Belfort entscheiden. Tut mir leid, Tristan.
Nein, das passt sehr, sehr gut.
Alright.
Danke dir, Joshua. Du musst dich auf den Weg machen, jetzt schnell noch duschen und dann ab in den Flieger. Dir einen schönen Kurzurlaub und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao.
Genau, ich darf direkt weitermachen und dann sind wir auch fast gleich dann schon in den ersten News drinne. Ich rede über die Cincinnati Bengals, haben 9 Siege, 9-8, haben, also sieht man auch, die Division war echt gut außerhalb der Browns. Alle positiven Records, die jetzt kommen, die Teams. Cincinnati Bengals mit 9 Siegen gestartet, waren eigentlich ganz ordentlich, wenn man von draußen guckt, knapp an den Playoffs gescheitert. Aber wenn man mal so im Detail reinguckt, dann ist das wirklich ein absurdes Team. Und ich glaube, es gibt, also ich kann mich an keinen Fall, Tristan, Sascha, vielleicht habt ihr im Kopf irgendwas erinnern, wo eine Offense teilweise so gut war, also eine Top-5-Offense, und gleichzeitig haben sie eine Top-5, Flop-5-Defense, also eine der schlechtesten Defenses der ganzen Liga. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, dann ist die Offense auch wirklich nur gut gewesen, weil Joe Burrow und seine Passing-Offense wirklich gut waren und sie trotzdem ganz viele Spiele verloren haben. Die Bengals hatten letztes Jahr kein Run-Game. Also ja, für Fantasy-Owner sagen, nein, das stimmt ja nicht. Wir hatten einen sensationellen Running-Back, der da gelaufen ist und der es ganz viel geholt hat. Das Problem war nur, der war super ineffizient. Der hat einfach unfassbar viel Volumen gelaufen, der gute Chase Brown. Und das war ein riesiges Problem. Sie hatten keine O-Line, die war beschissen. Pass-Block-Win-Rate, Platz 32 von 32 Teams in der NFL. Und in den letzten 4 Jahren auch niemals besser als Platz 27. Und sie hatten eine grauenhafte Defense, die eigentlich nur funktioniert hat, wenn Trey Hendrickson auf dem Platz war. Dann wurde sie ein bisschen besser. Ansonsten war die wirklich schlecht. Also ohne Hendrickson Platz 32 Pressure Rate, Platz 32 Completion Rate allowed, Platz 32 Success Rate, Platz 32 Passer Rating allowed. Das war die schlechteste Defense der ganzen Liga, wenn Trey Hendrickson nicht dabei war. Wenn er da war, waren sie gerade in den Sachen, die ich gesagt habe, gerade nach vorne in die Front 7, waren sie deutlich besser. Trotzdem waren sie mit Trey Hendrickson 31 in Overall Efficiency, Platz 29 Early Downs, Platz 24 Against the Pass, Platz 23 Against the Run, Platz 31 Inside the Red Zone. Also am Ende war das eine Defense, die trotzdem unteres Drittel dieser Liga war, auch mit einem der Starspieler als Passrusher. Und dazu muss man sagen, die haben den einfachsten Schedule an Offenses gespielt und die haben den einfachsten Schedule an Quarterbacks im letzten Jahr gespielt. Wenn man sieht, gegen wen die so angetreten sind, das war wirklich absurd. Also Sascha, auch bei euch, bei den Steelers war da nicht so viel auf dem Platz, aber da waren noch viel schlimmere Namen dabei. Die kann man echt durchgehen und denkt sich so, okay, wenn das die, was macht diese Defense denn, wenn da irgendwelche ordentlichen Quarterbacks auf dem Platz stehen? Ich lese sie gleich einmal vor, ich suche sie einmal ganz kurz raus, weil ich das echt, also das waren Namen, die waren wirklich, wirklich absurd. Sekunde, es waren Jacoby Brissett, Daniel Jones, Jameis Winston, Deshaun Watson, Dorian Thompson Robinson, Gardner Minshew, Desmond Ridder, Cooper Rush, Mason Rudolph, Will Levis, Dorian Thompson Robinson, zweites Mal Andy Dalton und zweimal Russell Wilson. Das sind jetzt nicht die Creme de la Creme der Quarterbacks, die man sich so wünscht. Und trotzdem war die Defense echt beschissen. Das muss man einfach so festhalten.
Am Ende, man hat ja gesehen gegen die Steelers, Entschuldigung, Daniel,
ja.
die haben 38 Punkte gemacht und haben trotzdem verloren. Ne?
So ist
das
es.
Muss man erstmal schaffen.
Genau, ich glaube, genauso krass muss man einfach sagen, Joe Burrow ist ein Ausnahme-Quarterback. Quarterbacks, die ähnlich gut wie sie sind, sind alle besser, haben besseren Support. Der ist wirklich die arme Sau der Bengals im letzten Jahr gewesen. Und das muss man, also letzten Jahre gewesen. Und das ist schon fast eine Frechheit. Und dass er sozusagen dann zwei Wide Receiver supported bekommen hat, ist nett, aber immer noch absurd. Und aktuell, also Chase und Higgins haben verlängert, werden auf dem Platz stehen. Sie haben einen neuen DC geholt, auf den sie glauben. Al Gordon hat davor eine der besten College Defenses geleitet bei Notre Dame. Und sie haben eben aber noch zwei Probleme. Und das sind die News, die es auch gibt. Trey Hendrickson verweilt in Florida, ist nicht bei denen im Trainingscamp. Shamar Stewart, den Erstrunden-Pick, den sie dieses Jahr hatten, auch Pass-Rusher, ist auch nicht beim Team, möchte keinen Vertrag unterschreiben, fühlt sich da grundlegend verarscht, würde ich sagen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das Problem der Bengals ist eigentlich nicht auf dem Platz, sondern ist im Front Office, weil sie kriegen es nicht hin, ein ordentliches Team auf den Platz zu kriegen und sie schaffen es nicht, erfolgreicher zu werden. Und das ist wirklich echt extrem problematisch. Und da kommt man eigentlich auch so direkt zum Second Down. Habe ich irgendwas vergessen? So als Grundlage der Bengals aus dem letzten Jahr. Kopfschütteln hier. Hört man nicht so gut im Podcast, aber ich versuche es mal zu übersetzen. Genau. Second Down, was ist die zentrale Storyline für die kommende Saison? Für mich ist die ganz große Frage, kann sich diese Defense in irgendeiner Weise stabilisieren? Und da hofft man eben auf Al Golden, den DC, weil ansonsten hat man eigentlich nichts verändert, sondern ist eigentlich eher nur schlechter geworden. Das ist irgendwie die traurige Geschichte. Trey Hendrickson, vielleicht nicht auf dem Platz, will einen neuen Vertrag haben. Die sind weit auseinander. Also ich glaube, die aktuellen Themen sind, dass sie ihm nur ein Jahr garantierten Vertrag geben wollen. Andere vergleichbare, wir haben Miles Garrett eben gehört, aber auch, wir reden ja noch über TJ Watt hinterher, die haben alle eher so 3 Jahre garantiert bekommen und Trey Hendrickson ist ähnlich alt und steht da und sagt, wollt ihr mich nicht? Dann eben nicht. Dann spiele ich eben nächstes Jahr nicht und ich kann mir vorstellen, das ist der einzige große Trade, den es dieses Jahr noch geben kann. Auch da haben die Bengals alles falsch gemacht, wenn sie ihn traden wollen, weil sie, also die gesamte NFL weiß, in welcher Situation sie sind. Wahrscheinlich werden sie da relativ viel verlieren. Also die Situation ist sehr kompliziert. Aber ich würde aktuell eher sagen, dass Trey Hendrickson nicht auf dem Platz steht, wenn die Saison losgeht. Und auf der anderen Seite Shamar Stewart auch nicht auf dem Platz steht. Und von daher haben sie wirklich Probleme. Sie haben einen Edge-Rusher mit Sam Hubbard verloren. Sie haben Mike Hilton wahrscheinlich den besten Cornerback, den sie hatten, aus meiner Sicht verloren. Na, vielleicht Taylor Britt noch stärker. Aber ansonsten da, sie haben Alex Kappa, ihren Right Guard, verloren. Das ist ein Offense, aber trotzdem mit Von Bell einen Safety noch abgegeben. Also die haben einfach das aber nicht ersetzt. Also die haben jetzt, wenn man sich den Draft anguckt, Dann haben sie einen mit Shemar Stewart, der spielt aber nicht. Dann haben sie einen Linebacker mit Demetrius Knight geholt, einen Guard dazu geholt, noch einen Linebacker. Aber haben die Probleme im Defensive Backfield nicht wirklich verbessert und haben auch den Pass Rush nicht verbessert. Der einzige, der dazugekommen ist, Tedderall Slayton, Inside Defensive Lineman, der dazugekommen ist, der wird jetzt aber nicht den Hebel verändern und groß was schaffen aus meiner Sicht. Von daher, diese Defense ist auf dem Feld, ist auf dem Papier schlechter geworden. Sie war aber schon fast die schlechteste Defense überhaupt. Und da stellt man sich echt die Frage, was soll denn bitte Al Golden machen und wie soll der das Thema gedreht kriegen? Also der muss vom Coaching her diese Defense stabilisieren. Und das wird die ganz große Frage die ganze Saison sein, wie spielt diese Defense? Weil so schlecht wie sie jetzt ist, wird es genauso laufen wie letztes Jahr. Mit der Frage, kann Joe Burrow wieder auf dem Niveau, und das war ja ein MVP-Niveau, also ich finde, das war ein Dreikampf um MVP und da war Joe Burrow, hätte der mehr Erfolg gehabt, wäre das Team besser gewesen, durchaus Argumente gehabt, besser zu sein als Lamar Jackson und Josh Allen. Aber das ist eine andere Geschichte und vergangene Zeit. Das heißt, für mich die wirklich große Thematik ist nicht die Offense. Die wird funktionieren, auch wenn sie eine unfassbar schlechte O-Line hat. Aber kann sich diese Defense in irgendeiner Form, die muss ja nur eine Top-20-Defense werden, dann sieht dieses Team ganz anders aus und dann wird dieses Team auch in die Playoffs gehen. Und das ist, glaube ich, das Thema. Und dann kommen wir zum Third Down, wenn ihr nichts zu ergänzen habt. Na? Wie sieht's aus?
Ja, ganz kurz zur Defense, Daniel. Ich denke, das ist auch eine ganz große Mentalitätssache. Ich meine, es spielen fast die gleichen Jungs wieder auf dem Feld wie die letzten Jahre. Und die wissen ja, welche Ergebnisse sie hatten. Ne? Und das bleibt ja auch im Kopf. Und da kann halt das Thema neuer DC vielleicht schon einen neuen Schwung reinbringen. Die Motivation der Jungs, diese Stimmung auf dem Feld, diese Einstellung auf dem Feld vielleicht dann doch ändern. Und es ist vielleicht dieser kleine Push, den jeder Einzelne braucht, um sie, wie du sagst, sie brauchen keine Top-10-Defense, sie brauchen eine einigermaßen durchschnittliche Defense, um mit der Offense dann bestehen zu können. Nur ob das wirklich passieren kann, ne, das ist dann auch wieder das große Fragenzeichen. Und ich sehe es halt aktuell nicht so. Und die Bengals haben, was den Roster betrifft, wohl gedacht, das, was richtig gut ist, das wollen wir behalten. Und das, was richtig schlecht ist, das ist halt so.
Das wollen wir verbessern, vielleicht irgendwie, aber nicht mit Spielern. Also ich glaube, das ist irgendwie das Problem.
Ja.
Tristan, wie siehst du das?
Ja, das ist das Gegenstück zu dem, was ich eben über die Browns sagte. Also bei den Bengals hat man das Gefühl, die wollen nicht wirklich Championships gewinnen. Die wollen einzelne Spiele gewinnen, die investieren in eine unheimliche attraktive Offense. Und mit einer Offense verkauft man Tickets, aber mit Championships, da brauchst du eine gute Defense für. Und dann hat man das Gefühl, dass es da eher darum geht, so wie bei den Cowboys oder so eine Marke aufrechtzuerhalten, ohne dass man jetzt wirklich um jeden Preis gewinnen will. Und sowas finde ich immer für vor allen Dingen für die Spieler und vor allen Dingen für jemanden wie Burrow einfach tragisch. Dass man das Gefühl hat, er steckt da jetzt fest. Er ist eins der größten Talente, die es auf dieser Position je gab in den letzten 10 Jahren. Und der ist bei einem Team, was nicht um jeden Preis gewinnen will. Und du musst um jeden Preis gewinnen wollen, wenn du gewinnen willst. Und das ist das, was für mich die große Trage dieser Franchise ist, auch für die Fans. Also ich meine, du kannst es ja nicht deutlicher machen, nach dieser Saison die Defense nicht zu verbessern, sondern eigentlich sie so dümpeln zu lassen, sogar ihnen noch ein bisschen was wegzunehmen. Ich meine, was ist das für ein Signal? Was sendest du da aus an deine Fanbase, an die anderen Teams und an deine eigenen Spieler? Und wie Miles Garrett da flehte darum, quasi woanders genommen zu werden, und es haben sich bestimmt auch einige Teams da gemeldet. Das war ja wirklich, also das war ja bitter. Und dann lässt er sich dann mit einer unheimlichen großen Summe dann doch wieder drauf ein. Und das zeigt, die geben da Geld rein, wo sie es halt brauchen, weil es irgendwie wichtig ist. Aber es ist nicht substanziell. Und das ist die große Tragik der Bengals. Und da wird sich dieses Jahr nichts dran ändern.
Ja, ich finde, die Bengals, das Front Office wirkt so ein bisschen wie so ein beleidigtes, stures Kind, das in der Ecke sitzt oder auf der Treppe sitzt und auf gar keinen Fall jetzt noch mitgehen möchte und auch nicht sozusagen kommt, wenn es ein Eis angeboten bekommt, sondern sagt, nee, ich bin stur und ich möchte nicht und ich mache nur den Vertrag, den ich da haben möchte und ich komme den Spielern nicht entgegen. Die hätten vor einem Jahr Trey Hendrickson für viel weniger Geld verlängern können, da würden die jetzt als Gewinner dastehen. Jetzt stehen sie da und kriegen keinen Vertrag mit ihm zusammen und hampeln da rum, als wüssten sie nicht, was sie da machen. Und ich glaube, das ist am Ende schon irgendwie tragisch, weil ich mag den Spieler Joe Burrow super gerne und ich auch jetzt in der Quarterback-Doku, ich finde, das ist schon ein Typ, der eigentlich Erfolg haben muss. Und ja. So ein bisschen Gefühl Dan Marino-karriereartig könnte bei mir da aufkommen. Mhm. Der war auch im Super Bowl, der hat es am Anfang nicht hingekriegt und ist dann nicht wiedergekommen, weil das Team es nicht hingekriegt hat, aber er einfach unfassbar gut war. Also vielleicht sehen wir hier gerade den neuen Dan Marino. Das muss man leider Gottes so sagen. wenn das in dem Team weitergeht, weil die werden ihn ja auch nicht weggehen lassen oder der wird nicht getradet werden. So gut wie der ist, kann man den nicht loslassen. Ja. Den Franchise taggt man bis zum geht nicht mehr. Aber es ist am Ende für mich eine Situation, die echt wirklich tragisch ist. Wenn man sich jetzt mal auf Third Down die Stärken und Schwächen des Rosters anguckt, dann ist natürlich die Passing Offense weiterhin unfassbar gut. Das ist die beste Dreierkombination Quarterback und besten zwei Receiver. Also ich kenne keinen in der Liga, der ansatzweise da rankommt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und in der Qualität hast du sonst nichts. Chase Brown hat Qualität, wird fantasymäßig dabei wieder gut funktionieren, aber das Run-Game ist mit dieser O-Line total ineffizient. Er ist vielleicht auch eher der Volumen-Runner, als nun wirklich die Explosivität zu haben, die du brauchst, um im Running-Game dann doch wirklich nochmal einen Effekt zu haben. Sie haben jetzt in der sehr späten Runde nochmal einen Running-Back gedraftet, Touch Brooks von Texas Tech, und sie haben sich Samaji Perine wiedergeholt. Der war ja schon bei denen, hat da auch nicht wirklich hundertprozentig sich durchschlagend Erfolg gehabt. Also von daher befürchte ich, dass das auch nicht wirklich eine große Verbesserung wird. Explosiv ist der leider auch nicht. Eher ein Receiving Back. Dann aber in die Schwächen reinzugehen, hast du eben weiterhin die O-Line. Also wenn du da jetzt überlegst, womit gehen sie da jetzt sinnvollerweise rein, ist das Orlando Brown, Fairchild als Rookie, Ted Karras, der als Center wirklich noch okay ist, aber auch nicht Top 20. Dann mit Ford und Mims, wirklich schlechte rechte Seite. Das ist alles eher der schwächere Teil der Offensive-Line-Spieler. Und da haben sie eben auch versucht, junge Leute reinzuholen. Zwei Guards mit deinem Fairchild, der Starter wird, und Jalen Rivers in der fünften Runde. Aber das ist nicht competitive. Und was bei Boeham so krass ist, dass die Gegner so unfassbar schnell auf ihn kommen. Also ich glaube, er hat die meisten Sacks in den letzten Jahren unter 2,5 Sekunden. Also das, wo er auch keine Chance hat zu reagieren, sondern wo direkt jemand durchknallt an dem O-Lineman vorbeikommt und dann drinne ist. Und wenn man dann anguckt, die Secondary ist wirklich nicht viel besser geworden. Da stehe ich auch und denke mir, wo soll man damit irgendwie arbeiten mit Stone, der da drinne ist, unterdurchschnittlich, mit Battle, der unterdurchschnittlich ist als Safeties, und die beiden Cornerbacks, Taylor Britt vielleicht noch, okay, Turner vielleicht in Ordnung, aber das ist Mittelmaß der Liga. Ich glaube, die Linebacker sind ganz okay. Da hat man mit Burks und mit Wilson auf jeden Fall Erfahrung und Qualität auf Mike und Sam. Aber es ist eben am Ende, reicht das nicht aus, um diese Defense lässt sich auseinandernehmen. Und da werden viele Quarterbacks, und die Quarterbacks dieses Jahr werden besser als letztes Jahr aus meinem Gefühl, die werden da richtig Spaß haben mit dieser Defense. Und wenn dann eben der Pass Rush mit Trey Hendricks und Shemar Stewart nicht irgendwie noch on board kommt, wird das wirklich dramatisch, weil Osai und Murphy, die das dann übernehmen würden, nicht ansatzweise die Qualität eines Trey Hendricks haben, glaube ich, beide unter 1% Pass Rush Win Rate oder beziehungsweise Sack Rate. Das ist am Ende grauenhaft. Also da muss man ehrlicherweise sagen, das wird wirklich, wirklich schwer. Die Offense natürlich sieht gut aus, aber auch da neben Chase, neben Higgins und Burrow, Chase Brown ist okay. Gesicki als Tight End ist okay. Und Josivash als Slot Receiver ist schon unterer Durchschnitt in der Liga. Also da ist nicht mehr viel, was danach kommt. Und das wird dann wahrscheinlich auch nicht reichen, weil eine gute Cornerback-Unit schafft es, Chase und Higgins einigermaßen zu halten, kurz zu halten, und dann kannst du mit dieser Offense, da muss Joe Burrow wieder Wunderdinge tun, und zwar nicht nur MVP-Niveau, sondern eigentlich Miracles schaffen, wie man im Englischen so schön sagt, und da glaube ich nicht dran, dass das dann möglich ist. So stark können drei Leute dann eben auch nicht sein. Genau, ich gehe mal in die Prediction, da könnt ihr auch was dazu sagen. Also sie haben in den letzten beiden Jahren 9 Siege geholt, das sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass jetzt irgendwann auch da der Fall kommen wird, außer die Defense wird wirklich viel besser. Sascha, du hast es gesagt, moralisch, inhaltlich dann irgendwie unterstützt zu werden, das wäre ein Traum. Aber ich gehe davon aus, dass die eher 7, 8 Siege holen, obwohl sie sozusagen im Forecast vielleicht besser sind. Aber ich glaube, da werden wir einfach einen Verlust sehen, weil Joe Burrow das nicht jedes Mal kann, weil auch eine Verletzung von Joe Burrow immer im Raum steht bei der O-Line. Und wir eine Situation haben, die da wirklich also problematisch ist. Mich erinnert es ein bisschen an Aaron Rodgers bei den Packers zeitweise, der auch um sein Leben gelaufen ist und unfassbar leisten musste, damit sie dann noch gerade so in die Playoffs kommen oder eben nicht reingekommen sind. Ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen schwächeres Jahr wird. Ich würde es Joe Burrow gönnen, dass es anders aussieht und dass er wieder mehr als 10 Siege holt. Ich glaube aber bei dem Team nicht dran, weil also so gut kann kein einzelner Spieler sein. Den gibt es eigentlich nicht. Also ich bin bei 8 Siegen. Und dann haben wir ja den Serien- oder Filmcharakter. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee? Tristan, du fällt dir auch was ein. Ich habe sonst jemanden, aber ich will mal hören, was du dir ausdenken würdest.
Ach, es ist gar nicht so einfach, da irgendwas zu finden. Ich hatte kurz an Bruce Wayne, Batman irgendwie gedacht, aber das ist es auch nicht, weil.
Nee, viel zu positiv.
Ja, viel zu positiv, genau. Es ist so dieses, dieses Franchise hat so was Fatalistisches und da fällt mir.
100%. Ich hab nämlich auch lange nachgedacht. Ja. Ich bin glücklich, dass es den Musikfilm gibt, Walk the Line. Für mich ist es Johnny Cash.
Ah.
Also unfassbar. Joe Burrow ist dann sozusagen diese unfassbar Qualität von Johnny Cash. Der kann unfassbar singen, ohne, also es ist fast natürlich. Der hat die Receiver, die unglaublich unfassbar gut funktionieren. Das ist wirklich so ein Natural Talent. Das kann man, glaube ich, gar nicht lernen. Natürlich kann man es trainieren und besser werden. Aber immer diese dunkle, depressive Ader, die in irgendeiner Form dabei ist. Alles andere, ob es die Familie ist, ob es Geld ist, ob es sein Trinken ist, alles fällt auseinander. Seine Familie, sein Vater ist ganz schwer, schlimm zu ihm, unterstützt ihn nicht. Also da sozusagen das Front Office, sein Bruder stirbt ganz am Anfang bei dem Unfall, wo er ihn gefühlt allein gelassen hat, zumindest sagt das der Vater. Und genau dieses dramatische Leben. Und ich hoffe einfach, dass es sich ähnlich dreht wie bei Johnny Cash, dass er am Ende dann doch das Glück findet und Joe Burrow nicht Dan Marino wird, sondern eher jemand, der dann sich auch nochmal den Ring holt, den er allein aus seiner Qualität her verdient hätte. Und deshalb Walk the Line, Johnny Cash. Passt das?
Ja, das passt.
Ja,
passt.
Sehr gut. Habt ihr noch was zu ergänzen? Habe ich noch irgendwas bei den Bengals vergessen? Seht ihr es auch so? Wie würdet ihr sagen? Mehr als 8 Siege, weniger als 8 Siege?
Nee, also nicht mehr. Ich sehe das auch so. Du kannst mit dieser Defense, sind 8 Siege, wäre schon eine erfolgreiche Season. Das könnte man schon Winning Season nennen mit dieser Defense.
Sascha, wie siehst du das? Wie siehst du die Bengals?
Ja, kommt halt sehr drauf an, was mit ihrem Pass Rush noch passiert, finde ich, um das wirklich genauer predikten zu können. Aber ich glaube, ihr seid mit eurer Einschätzung mit den 8 Siegen schon sehr gut. Natürlich ist das Potenzial immer da, mit dieser Offense die andere Teams einfach zu überrennen, punktemäßig. Und da werden sie auch das eine oder andere Highscoring-Game gewinnen. Aber ich glaube, letztendlich gegen Ende der Saison in der Division mithalten, das wird schwer werden für sie.
Ja, die haben so eine bittere Phase, Woche 13 bis 15, Ravens, Bills, Ravens. Und ich glaube, da stirbt die letzte Playoff-Hoffnung an den 3 Wochen. Ja, mehr oder weniger Ende November, Anfang Dezember. Und auch davor, also die kommen in den Browns rein, das kann gut sein. Die Jaguars, vielleicht auch schlagbar, aber das wird, glaube ich, ein knappes Ding. Und dann Vikings, die stärke ein Broncos. Mit der Defense, die Broncos hat, da bin ich sehr gespannt. Das wird sehr interessant sein. Und dann Lions, Packers, Steelers. Das wird echt, also wenn es schlimm läuft, stehen sie da aber 1-6. Es kann auch 2-5 sein, aber das wird echt schwer. Dann kommt mit den Jets ein einfaches Spiel, mit den Bears. Gucken wir mal, die sind ja gerade sehr gehypt, aber mal gucken, wie gut die dann wirklich sind. Und dann geht man eben in die Bye Week rein und weiß dann schon, wie viele Siege man eigentlich holen muss, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und dann, ja, mal gucken. Die Steelers wie nochmal, die Patriots und dann eben dieser Dreier Raven, Bills, Ravens. Und ich glaube, da wird die letzte Hoffnung zerstört. Sorry. Genau, lass uns gerne weitermachen. Wer ist das nächste Team? Ich würde sagen, das sind die Steelers.
Okay, legen wir los. First down. Ausgangslage nach der letzten Saison. Ja, es war eine sehr durchwachsene Saison letztes Jahr, vor allem mit dem Quarterback hin und her mit Russell Wilson, Justin Fields. Russell Wilson sollte ja der potenzielle Starter zu Saisonbeginn sein, war dann verletzt. Man hat dann Justin Fields aufs Feld gestellt. Der hat limitierte Erlaubnis gehabt, was das Playbook betrifft, hat sich aber gar nicht so schlecht angestellt. Und als Wilson dann fit war, hat man den trotzdem gebracht, obwohl Fields zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Grund gegeben hatte, ihn zu benchen. Und es war halt alles ein bisschen komisch. Und so ist die Saison so ein bisschen hin und her gegangen, war dann am Ende mit 10 Siegen, trotz diesem harten Schedule, das sie hatten. Wir hatten ja alle Division-Spiele erst in der zweiten Hälfte der Saison. Und die einzigen Spiele, die Non-Division, die dazwischen waren, waren dann die Chiefs und die Eagles. Also das war schon mega hart am Ende. Man hat trotzdem 10-7 geschafft. Und das war schon gut. Aber man hat in der Saison dann schon gesehen, mit den Quarterbacks war nicht wirklich jeder zufrieden. Und das hat man auch schnell gemerkt, Russell Wilson, den wollte man nicht behalten. Justin Fields hätte man gern behalten, aber der wollte dann nicht, was nach der Saison dann irgendwie auch verständlich war. Und so stand man halt dann wieder ohne Quarterback erstmal da. Und das ist halt so, ja, dieser roten Faden, wo ein bisschen durch die Steelers-Geschichte die letzten paar Jahre oder seit halt Big Ben nicht mehr da ist, dann durchgeht. Ja, was soll man sagen? Was ist seitdem passiert? Es ist eine sehr Steelers-untypische Offseason gewesen, sage ich mal. Man merkt jetzt, es ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, was ja, Erfolglosigkeit in den Playoffs betrifft. Man hat halt viele, viele Jahre kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Und da kam, glaube ich, von oben runter dann schon Druck auf den Head Coach Mike Tomlin und die ganze Organisation, dass das jetzt letztendlich geändert werden muss. Und so tut man jetzt plötzlich Dinge, die man so von den Steelers nicht erwartet hatte. Zunächst kam halt dieser DK Metcalf Trade aus dem Nichts für jeden von uns. Er hat viel gekostet mit einem Second-Round-Pick. Der Vertrag war sehr, sehr teuer für Steelers-Verhältnisse. Die Steelers tun Free Agent oder Trades überhaupt gar nicht so gut bezahlen. Der junge Mann kriegt 150 Millionen. Das ist der größte Betrag, den die Steelers jemals für einen Outside-Spieler in die Franchise holen. Das war schon sehr überraschend. Und es hat wehgetan, aber man hat sich gefreut und dachte dann, hey, man hat einen richtig guten One-Two-Punch auf Receiver dann mit Metcalf und mit Pickens. Da ist egal, wer Quarterback spielt. Das kann nur gut werden. Ja, und dann, was macht man dann? Man gibt George Pickens ab via Trade. Was auf der einen Seite verständlich ist, die Franchise und er oder die Coaches und er, die kamen halt irgendwie nicht mehr zusammen. Die Einstellung von George Pickens ist halt nicht die beste, wie vielleicht bekannt ist. Und man wollte nicht mehr weitermachen. Er wäre jetzt ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen und es war schon von vornherein klar, dass der nicht verlängert wird. Also hat man versucht, noch was mitzunehmen und hat ihn weggetradet. Wenn ich mich richtig erinnere, war das für einen Third-Round-Pick dann auch, wo er wegging. Aber man hat wieder ein Loch gerissen, was bis heute noch nicht wirklich gestopft ist. Und dann ging es ja aber so weiter. Dieses Damoklesschwert Quarterback und Personalie Aaron Rodgers, die da die ganze Zeit in der Offseason hin und her gesprungen ist. Und man hat als Fan, war man schon ein bisschen der Verzweiflung nahe, weil man hat keinen Plan gesehen, wo es hingeht. Man hat vieles nicht verstanden. Man hat die Franchise mancher sogar in Frage gestellt. Was ist hier plötzlich los? Das sind nicht mehr meine Steelers etc. pp. Und es war schon stellenweise hart, sag ich mal. Der Draft kam dann, wo man sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut verbessert hat im Draft. Und hinterher kam dann plötzlich ja nochmal ein Trade, wo man dachte, hoppla, was ist jetzt los? Man hat einen der großen Defense-Leader und Fanlieblinge weggegeben in Minka Fitzpatrick und hat dafür zwei Spieler geholt, die älter sind wie Fitzpatrick, mit Cornerback Ramsey und dem Titan Jonu Smith von Miami. Und da fing man wieder an, Dinge in Frage zu stellen. Warum machen die Steelers sowas? Ne? Und wenn man dann aber genauer hinschaut, sieht man dann auch, dass Fitzpatrick für das viele Geld, das er bei den Steelers verdient hat, die letzten zwei Jahre halt nicht mehr so performt hat, wie man es von ihm erwartet. Viele sagen, ja, er durfte nicht das spielen, was seinem natürlichen Talent entspricht. Kann man so sehen, aber Fakt ist auch, er wurde geholt und bezahlt dafür, dass er halt ein Gamechanger, Big Plays macht. Und es war halt die letzten zwei Seasons nicht mehr so. Und man hat halt keine Garantie, dass es für 25 wieder anders wird. Und so hat man sich halt entschieden. Ich glaube nicht, dass man ihn loshaben wollte unbedingt. Aber es hat sich halt die Möglichkeit ergeben, diesen Trade mit Ramsey zu machen. Und da wurde er einfach Opfer der Situation, nenne ich es mal. Man musste natürlich eine Gegenleistung bringen. Und es war dann halt Minka. Und mit Ramsey hat man einen ehemaligen Elite-Cornerback geholt. Also ich denke, er ist nicht mehr Elite, aber ist immer noch über Durchschnitt. Und man hatte ja vorher schon den Veteranen Slay, der von Philadelphia kam, geholt gehabt. Und so hat man jetzt halt einen, ja, mit dem jungen Troy Porter Jr., mit Slay und mit Ramsey einen Cornerback-Raum, wie man ihn haben möchte. In dem Sinne, dass man jetzt vermehrt Man-Coverage auch spielen möchte und jetzt mit dem Personal eben auch kann. Und mit Jonu Smith kam ein Spieler, der als Tight End ja sehr, sehr flexibel ist. Man kann ihn vielseitig einsetzen. Und gerade in der Arthur Smith Offense ist so ein Spieler, glaube ich, Gold wert. Man muss halt sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, und am Ende des Tages hat dann doch Aaron Rodgers ja gesagt. Und an dem ja, streiten sich die Geister. Viele sagen, warum tut man sich das an, ihn für ein Jahr zu holen? Andere sind begeistert davon.
Aber was wie ist dein so Gefühl,
eure Meinung? Ja, aber ich wollte erstmal
sehr gerne. Ich kann zuerst reagieren. Es ist, glaube ich, insgesamt eine Situation, wo ich es immer noch erstaunlich finde, dass die Steelers so lange irgendwie weiterhin 10 Siege oder wenn sie einen Winning-Record haben und Mike Tomlin da eigentlich, also ich weiß nicht, ob der Voodoo macht oder was auch immer, weil es ist für mich nicht nur diese Saison so, sondern in den letzten Jahren, eigentlich seitdem Big Ben weg ist, dass die Steelers unfassbar merkwürdige Entscheidungen treffen und trotzdem ja erfolgreich bleiben. Und es kann eigentlich nur schwarze Magie von Mike Tomlin sein aus meiner Sicht. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Und Aaron Rodgers ist vielleicht der andere Part der schwarzen Magie, den man sich jetzt dazugeholt hat, wo ich eigentlich dachte, die Jets würden mit ihm nochmal nach oben gehen. Und er hat nicht schlecht gespielt, aber die Jets blieben die Jets und waren erst eine Verletzung bei ihm im letzten Jahr, glaube ich, das größte Chaos überhaupt mit der Trainerentlassung und allem anderen. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich finde, die Offense ist eben sehr zweifelhaft mit all dem, was da ist. Ihr habt wieder eine O-Line, die ich merkwürdig finde, die irgendwie selbst gepflanzt ist und selbst aufgebaut ist aus dem Draft, Sascha, aber ich weiß nicht, ob die wirklich gut ist. Ihr habt mit DK Metcalf einen Receiver euch abgeholt, habt aber dafür mit Pickens den besten anderen Receiver abgegeben. Es ist so für mich, das ist die Frage, was diese Offense sein soll. Und die ist weder Fisch noch Fleisch für mich und eigentlich weiß ich nicht, wie gut die sein soll. Auch Running Back ist da ja nicht so viel da. Und dann gleichzeitig diese unfassbar teure, aber unfassbar gute Defense. Und da bin ich am Punkt, wo ich sage, ich glaube, dass Aaron Rodgers die einzige Chance ist, in diesem Jahr noch was zu holen. Aber ich würde vielleicht die Prediction ausweiten und sagen, nach Aaron Rodgers, glaube ich, kommt erstmal ein Tal der Tränen für die Steelers. Und das ist jetzt die letzte Chance, nochmal ein Hurra-Jahr zu haben. Und das gibt euch Aaron Rodgers. Und ich weiß nicht, ob man dann so glücklich sein sollte, dass Aaron Rodgers dann der Quarterback ist. Tristan, wie siehst du es?
Ich weiß gar nicht, was das... Ich weiß nicht, wo das hinführen soll.
Statement Ende.
Ja. Es ist so, ich bin einfach satt von diesem Spieler, ehrlich gesagt. Aber das, ich weiß nicht, was da wirklich die Idee ist bei der ganzen Sache.
Aber trotzdem 3.897 Passing Yards und 28 Touchdowns letztes Jahr. Das ist nun eher im oberen Drittel der Quarterbacks, wenn man die Zahlen sich anguckt. Und wenn er dazu irgendwie nochmal bessere Mitspieler hätte, und da sehe ich jetzt DK Metcalf, aber ich weiß nicht, ob du noch so drumherum, Sascha, so viele Topstars in dieser Offense siehst, aber ich tue mich da schwer. Robert Woods ist weit drüber. Pat Freiermuth vielleicht nochmal, den liebe ich. Jalen Warren als Running Back, okay, ist, glaube ich, in Ordnung. Aber also ich glaube, dass diese O-Line eben ein riesiges Thema ist, oder Sascha?
Ja, schon. Sie wird besser sein wie letztes Jahr. Das glaube ich schon, weil zum einen kommt halt der Rookie zurück, der letztes Jahr ja Season Ending hatte, der Nummer 1 Pick mit Troy Fautanu. Das gibt dann natürlich Broderick Jones wieder die Möglichkeit, auf seine natürliche Position vom Left Tackle zu wechseln. Er hat ja die ganze Zeit Right Tackle spielen müssen. Man hat halt eine recht junge O-Line mit Fautanu, mit Mason McCormick, der die Überraschung der Saison auf der O-Line letztes Jahr war, Zach Frazier auf Sender, was wirklich ein Glücksgriff war, dass wir den geholt haben. Broderick Jones dann jetzt auf seiner alten Position wieder und halt den Veteranen Soimalu als Anker da dann drin. Da kannst, also es kann eigentlich nur besser werden wie letztes Jahr. Und mit Aaron Rodgers hinten dran, glaube ich, auch jemand, der genug Erfahrung hat, der, dass wenn es auch mal nicht so gut läuft auf der O-Line, dass er seine Anspielstationen findet, ist natürlich auch das Potenzial da, wenn es nicht läuft, ne, dass da ganz schnell sehr viel Frust dann auch ist in der gesamten Offense. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, da nennen wir diesem Last Hurra, das ist genau der Punkt, wo es hin soll. Und die Steelers versuchen trotzdem, was in der NFL eigentlich gar nicht möglich ist, im Jetzt zu gewinnen, diesen letzten großen Schlag zu machen, und trotzdem vorsichtig, nicht mit so einem harten Cut für die Zukunft aufzubauen. Und das ist in der NFL sehr, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich. Und ich bin gespannt, wie die Saison da laufen wird. Weil es muss schon mit dem, was sie geholt haben, ist das Potenzial ist unheimlich groß, auch diesen großen Wurf wirklich zu schaffen. Es muss aber alles klappen, was sie sich vorgenommen haben, dass es funktionieren kann. Und da sind wir beim Quarterback Aaron Rodgers. Wir sind jetzt, glaube ich, schon beim Second Down mit Stärken und Schwächen. Na, man hat DK Metcalf.
Second Down ist eine zentrale Storyline. Also vielleicht, ich glaube, dieses letzte Hooray ist vielleicht die Storyline schon, oder?
Ja, das letzte Hooray mag die Storyline sein. Ich glaube, es gibt zwei Storylines. Das ist eben die Geschichte Aaron Rodgers und dieses, kann man endlich ein Playoff-Spiel gewinnen? Und ich glaube, das sagt die Motivation von vielen Spielern. Vor allem TJ Watt hat es ja nach seiner Vertragsverlängerung auch betont, dass es ein großes Ziel sein wird, weil es gibt so viele große Spieler in der NFL-Geschichte, die nicht so gut waren wie er, aber einfach erfolgreicher und deswegen auch in den Geschichtsbüchern eher zu finden sind. Und bei ihm wird halt immer, so gut er sein mag, dieser Asterix mit dabei sein. Er hat aber nie ein Playoff-Spiel gewonnen und das muss halt geändert werden. Und deswegen glaube ich auch, dass der Versuch der Franchise wirklich da ist, dieses Jahr den großen Wurf zu landen. Man deswegen auch diese Verpflichtungen getan hat. Aber wie gesagt, es muss gut funktionieren. Aber wenn man jetzt mal vergleicht mit letzter Saison, welches Team man hatte, die Defense war auch lang nicht so gut wie die Jahre zuvor und trotzdem stand man bei 10-7. Die Defense sollte dieses Jahr deutlich besser wieder sein. Auch gerade mit dem Backfield. Ja, es sind viele Fragezeichen da. Und man kann immer noch sagen, das ist eine der Schwächen immer noch, weil man einfach nicht weiß, was man am Ende des Tages bekommt. Weil wenn das alles funktioniert, was sich die Steelers da vorgenommen haben, dann kann das richtig gut werden. Und gerade in der Division, die wir haben, wenn man die Divisionsspiele positiv gestalten kann, dann hat man schon mal gar keinen schlechten Rekord in der Liga. Und ich muss gestehen, ich bin sehr, sehr lange mit den Steelers verbunden und ich bin noch nie mit so vielen Fragezeichen im Kopf in die Saison gegangen wie dieses Jahr. Und das ist halt schon ein bisschen kritisch. Und man hat natürlich die Hoffnung, ich bin auch immer ein positiver Mensch, man hat die Hoffnung, dass das alles funktioniert. Aber es kann auch sein, dass man ganz schnell nach den ersten paar Wochen schon vor einem Riesenscherbenhaufen steht. Und das wäre dann natürlich für die Planung, die man da jetzt angeworfen hat, für die kommende Saison und für das, was danach dann eventuell kommt, wäre das natürlich fatal.
Da kann ich Ihnen zustimmen. Also ich glaube, am Ende diese ganz vielen Fragezeichen, die es da gibt, die sind, glaube ich, das, was so das aussagt, das Jahr der Steelers. Also es kann eben in viele Richtungen gehen, überraschend erfolgreich und dann vielleicht auch zum ersten Playoff-Sieg seit sehr langer Zeit, nach der Ära Big Ben. Gleichzeitig aber eben auch, das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon, kann das diesmal auch endlich schiefgehen. Also ich meine, endlich schiefgehen, so ein bisschen, um aus diesem Purgatory rauszubrechen, dass man eigentlich zu gut ist, um gute Talente zu bekommen und zu schlecht, um wirklich erfolgreich zu sein. Das ist ja so ein bisschen das Gefängnis, in dem die Steelers schon lange jetzt drin sind. Und vielleicht bricht man damit dann jetzt vielleicht auch aus und kann dann den Neuanfang wirklich machen, wenn da irgendwas passiert. Tristan, welches Szenario siehst du jetzt wahrscheinlich an?
Das ist eben genau das, was ich nicht verstehe, weil du hättest jetzt die Chance gehabt, jemanden aufzubauen und damit auch in Kauf zu nehmen, dass man nicht sich so stark durchsetzt und dass man diesmal nicht mit der Hoffnung reingeht, wir müssen ein Playoff-Spiel gewinnen. Und jetzt durch die Sache mit Rodgers ist es wieder so, dass man selbst, okay, nehmen wir mal an, die gewinnen jetzt endlich wieder ein Playoff-Spiel und dann, also nächstes Jahr ist Rodgers nicht mehr da. Das heißt, du hast dann dir eine schlechtere Draft-Position erkämpft und das war's dann. Und ich weiß nicht, Tomlin behält seinen Job dann. Also das ist das, was du dadurch erreichen kannst. Ich sehe keine Zukunftsperspektive, die über dieses Jahr hinausgeht. Beziehungsweise ich weiß nicht, was der Weg ist, um das möglichst gut zu gestalten. Und das ist immer so, das ist ja immer schon das Thema, der Quarterback für die Steelers. Und ich war sehr enttäuscht bei dieser Aaron Rodgers-Geschichte, weil ich dachte, naja, das ist eigentlich genau das, was denen jetzt nicht hilft, in meinen Augen. Sondern manchmal musst du halt eben es gibt nichts, was einen weniger weit bringt in der NFL, als medioker zu sein. So immer so ein bisschen oben mitschwimmen, aber nie so richtig sich durchsetzen. Das ist ja das Purgatorium am Ende. Weil du kommst ja nie dahin, dass du mal sehr viele Talente dir holen kannst in den frühen Runden. Und da weiß ich dann nicht, wie wollen die denn diesen großen Step denn noch irgendwann machen?
Purgatorium, fand ich sehr schön. Übrigens, das Wort finde ich sehr schön auf Deutsch übersetzt. Danke dir, Tristan. Sascha.
Das ist aber, glaube ich, der Punkt auch, dass die Franchise eben diesen harten Cut, sage ich mal, mit der Gewissheit, hey, wir haben jetzt mal eine richtig schlechte Saison vor uns, um wieder gut zu werden, was ja der natürliche Weg in der NFL eigentlich ist, dann will die Franchise halt einfach nicht gehen. Und da kann man jetzt davon halten, was man möchte. Die Zeit wird zeigen, ob sie dafür belohnt werden oder nicht. Ich meine, man hat für der Draft 26 wird in Pittsburgh sein und man hat Stand heute 12 Draft-Picks für den Draft.
Man sammelt so ein bisschen. Das ist auch eine schöne Situation.
Das sind ja auch viel Spekulationen, dass man die sammelt, um dann hoch zu traden, dann einen Franchise-Quarterback zu holen, etc. pp.
Aber da kommen noch welche dazu, wahrscheinlich durch irgendwelche sozusagen Spieler, die man abgegeben hat. Das ist ja absurd.
Ja.
Vielleicht einmal noch mal so ganz kurz einen Weg raus. Sascha, ihr spielt ja auch in Dublin. Und ich glaube auch, da kannst du mal ganz kurz erzählen, was ihr da macht. Aber auch das ist ja nochmal ein spannender Moment, in so einer Situation dann in Europa ganz nah an euch dran zu sein. Wie geht's dir mit dem Dublin-Spiel und was habt ihr da vor?
Mir geht's richtig gut mit dem Dublin-Spiel. Die Vorfreude ist riesengroß. Ich meine, wenn ein Team in Dublin spielen sollte, dann können es ja nur die Steelers sein, mit irischem Hintergrund, der Owner-Familie, der Rooneys. Der verstorbene Vater vom jetzigen Besitzer war ja jahrelang auch Botschafter in Irland von Obama damals eingesetzt. Und diese Connection ist halt schon immer da. Und dass das erste American Football NFL-Spiel auf irischem Boden waren damals ja auch schon die Steelers gegen die Chicago Bears, ich glaube. 97 oder so war das. Aber es war halt ein Preseason-Spiel, ne? Und jetzt kommt das Regular-Season-Spiel. Man wird im Croke Park spielen, ein Megastadion. Und wir freuen uns auf das Spiel an sich. Man hatte sich gewünscht gehabt, glaube ich, in der Community, dass es die Green Bay Packers werden. Es wurden die Minnesota Vikings. Wird auch ein interessantes Spiel sein. Hat ein bisschen Geschmäckler im Mund bei den Steelers, weil das letzte internationale Spiel der Steelers war in London gegen die Vikings. Und das hat man ganz übel verloren gehabt, und das ist wieder typisch Steelers. Die Spieler haben sich hinterher beschwert gehabt, dass man zu spät angereist war, dass man zu viel von diesem Jetlag beeinflusst war. Und damals sind die Steelers, ich glaube, Donnerstag oder Freitags erst angereist, haben dann samstags ein leichtes Training gemacht und sonntags gespielt. Und das machen sie dieses Jahr genauso wieder. Das ist so ein bisschen das Ding, was manche Fans zum Verzweifeln bringt, dass Mike Tomlin immer sagt, du kannst nicht immer wieder dieselben Dinge tun und andere Ergebnisse erwarten. Aber genau das tun sie dann wieder. Ne? Sie tun immer wieder dieselben Dinge und hoffen, dass es andere Ergebnisse gibt. Aber das, unabhängig von dieser Geschichte dahinter, es ist natürlich die Möglichkeit für viele Fans, sich zu ermöglichen, mal so ein Spiel live zu sehen, die nicht unbedingt in die USA reisen wollen oder können. Es ist näher, man kann ein kurzes verlängertes Wochenende machen, nach Dublin reisen, was ja ohnehin eine attraktive Stadt ist, um da mal ein Wochenende zu verbringen. Und so wird es bei uns auch sein. Also die Reisebereitschaft ist groß. Aus unserem Fanclub sind so geschätzte 70, 80 Leute, die drüben sein werden. Aber es werden natürlich viel, viel mehr kommen. Es ist ja nicht nur der Fanclub. Nur die Ticketvergabe, die war halt wieder sehr, sehr spannend und wie bei allen anderen Europaspielen sehr, sehr schwierig. Ich glaube, nur die London-Spiele, weil es halt mittlerweile auch einige gibt, sind ein bisschen einfacher, dass man da Tickets bekommt. Und wir haben uns dann halt Gedanken gemacht und wir haben die größte Sportsbar in Dublin, The Campton heißt das ganze Ding, die haben die größte Samsung-Leinwand in ganz Europa in ihrer Sportsbar stehen. Ui. Ist ein mega geiler Schuppen. Den haben wir sonntags für die Steelers-Fans dann reserviert. Wir haben da zusammen mit anderen Fanclubs aus England und aus Frankreich uns da ein bisschen zusammengetan und uns diesen mega geilen Laden organisiert. Das Anlaufspunkt, die machen morgens um 11 dann schon auf für die Fans. Es werden ein paar spezielle Dinge geben, so eben auf Steelers-Farben abgerichtete Cocktail oder Essen. Und für die vorm Spiel dort sich aufhalten möchten. Das Spiel selbst wird natürlich auch gezeigt für die Leute, die möglicherweise anreisen, kein Ticket haben. Und nach dem Spiel geht dann da die große Party ab, wo auch Red Zone und andere Spiele laufen werden. Also man kann da einen richtig geilen Footballtag verbringen und wir freuen uns da einfach mega drauf.
Das klingt super. Vielleicht auch nochmal sozusagen von unserer Seite aus. Wir arbeiten ja mit der Tour Sports zusammen. Auch da gibt es ein wirklich super cooles Angebot. Die können nämlich zum Berlin-Game kommen. Also wenn man es dann nicht mehr schafft, Dublin ist überall ausverkauft, Madrid ist überall ausverkauft, das Berlin-Game ist ausverkauft, aber es gibt eben über die der Tour Sports Möglichkeit und dann eben nochmal über Free Footballerei ein bisschen was günstiger. Ihr könnt über uns, und der Link wird in den Shownotes drin sein, einmal 10% auf die Hotels von der Tour bekommen, beziehungsweise auf die Angebote insgesamt mit Ticket und Hotel 10%. Und wir haben noch einen Special Deal, wo ihr 50 € sparen könnt. Und dann ist man eben echt, ich glaube, ein Doppelzimmer bei 369 Euro ist es, glaube ich, 369 Euro für ein Wochenende pro Person nach Berlin mit Hotel, mit Ticket. Und ich glaube, das ist echt ein ganz gutes Angebot. Also da werdet ihr auch nicht günstiger sein, wenn ihr selber das Ticket bekommen hättet. Die waren ja auch schon bei irgendwie knapp 160, 170, 180 Euro plus dann Hotel. Und ich glaube, das ist echt cool. Das verlinken wir nochmal. Wenn ihr also Bock habt, noch nach Berlin zu kommen und mit uns, mit der Footballerei, da das Deutschlandspiel zu feiern, dann nutzt gerne den Link bei uns in den Shownotes und geht da rein. Parallel dazu haben wir auch noch gute Angebote für Patriots-Fans. Also ich bin selbst am ersten Spieltag im Foxborough Stadium oder Gillette Stadium im Foxborough und werde da das Spiel der, es tut mir fast ein bisschen weh, der Patriots gegen die Raiders sehen. Aber auch mal den Division-Rivalen von mir angucken. Und wer da noch mitfliegen möchte, auch nicht so teuer, schickt uns gerne mal eine Message, wenn das interessant ist für euch. Ansonsten haben wir auch einen Link zu den Patriots-Spielen. Da sind noch drei offen, zu denen ihr gehen könnt und könnt da eben, ich weiß gar nicht, ihr spielt auch im Foxborough gegen die Patriots, oder? Sascha?
Ja, nur.
Das ist nämlich eins der Spiele, bei dem man hinkommen kann. Es ist, glaube ich, in Woche. Das weißt du
Woche
wahrscheinlich
auch. Woche drei müsste
das. Genau, sein, das könnt ihr doch buchen. Also wenn ihr Steelers-Fan seid, könnt ihr dann vom 19. September bis 22. September nach Boston fliegen, dann ins Foxborough und dann die Steelers sehen. Da werdet ihr auch einen Link bei uns haben und dann eben wirklich das ganze Programm von, also Flughafentransfer, drei Übernachtungen, dann Tickets zum Spiel, ihr besucht die Patriots Hall of Fame, die Tailgate-Party, kriegt sogar noch ein Erinnerungsgeschenk und all das mit der Tour-Reisebegleitung. Also für Steelers-Fans auch vielleicht ganz interessant. Sehr schön.
Schöne Sache.
Sascha, wir sind im letzten Punkt, in der letzten Down bei dir angekommen. Erzähl uns doch einfach mal, was deine Prediction für die Saison ist und was dein Filmheld ist.
Also wie schon angedeutet, bin ich ja immer ein positiver Mensch. Und ich gehe davon aus, unsere Defense wird geil sein. Geschichte Aaron Rodgers und die Offense, obwohl man noch nicht weiß, welche Identität sie haben wird, wird funktionieren. Man hat letztes Jahr 10 Siege gehabt und die wird man dieses Jahr dann mindestens auch wieder haben. Und ich bin bei 11 Siegen für die Saison 25 für die Steelers. Ich glaube, viele schätzen die Steelers als extrem schwächer ein, aber halt wegen diesen Fragenzeichen, ne? Und wenn man die positiv beantwortet, dann kann man auch nur positiv in die Saison gehen.
Tristan, einmal, wie siehst du das?
Okay.
Wie würdest du so, in welche Richtung gehst du?
Ich könnte eher beantworten, was ich Ihnen wünsche. Ich wünsche Ihnen erstaunlich schlechte Saison, damit Sie vielleicht trotzdem in den Genuss einer einigermaßen tollen Draft-Position plus Ihre 12, die Sie eh schon haben. Das wäre doch traumhaft. Und deswegen wünsche ich Ihnen ein 9-8.
9-8 dann aber. Das ist aber auch nicht wirklich eine gute Draft-Position.
Nein, aber es ist besser als
die, die Sie wahrscheinlich kriegen. Sascha, mehrfach gegen predicted, dass jetzt endlich die Negativsaison kommt. Und ich muss ehrlich mal sagen, ich kann das nicht mehr machen, weil das funktioniert nicht. Irgendwie schafft es Mike Tomlin immer 9 Siege zu holen. Also ich bleib bei 9-8, genauso wie Tristan, weil irgendwie diese positive Record, der bleibt immer irgendwie drinne. Aaron Rodgers wird nochmal alles geben, um ein versöhnliches Ende aus der NFL zu kriegen. Also ich glaube mit 9-8 und ich wünsche ihnen auch in die Playoffs zu gehen. Ob sie dann den Sieg schaffen, das hängt sehr vom Gegner ab, ehrlicherweise. Ich glaube, wenn es dann so gerade in die Playoffs reingeht und man spielt gegen die Chiefs oder gegen die Bills oder gegen die, vielleicht sogar die Ravens dann direkt, dann wird's echt hapig. Also das ist dann nicht einfach. Wenn es dann irgendwie vielleicht gegen einen einfacheren Gegner gehen könnte, dann sieht es vielleicht auch anders aus. Aber das ist, glaube ich, hängt sehr vom Gegner ab, leider Gottes. Aber jetzt bin ich gespannt, welchen Filmheld du hast. Ich habe auch einen im Kopf gehabt, von daher bin ich sehr gespannt, wie weit sich das deckt.
Also die Steelers sind ja ein richtig klassisches Team der NFL und sind harte Arbeiter. Und ich tat mir da auch sehr schwer, habe dann auch den Kopf zusammengesteckt mit André, einem Podcast-Kollegen aus dem Steelcast. Und da kam halt eine Filmfigur raus. Kommt aus dem gleichen Staat, aus Pennsylvania, aus einer anderen Stadt, aus Philadelphia. Der charmante, harte Arbeiter, der viel belächelt wird, aber am Ende doch immer wieder zum Erfolg kommt. Und das ist Rocky Balboa.
Aber in einem der späteren Spiele, oder? Filme? Also es ist jetzt nicht in dem ersten Film, sondern eher so in den letzten, die dann rausgekommen sind.
Ja.
Also ich war in eine ähnliche Richtung unterwegs, lustigerweise. Mal gucken, Tristan, ob du auch einen hast. Ich war bei Stirb langsam und ich habe einen John McClane in seinem letzten Abenteuer sozusagen gesehen, der nochmal wiederkommt und nochmal als allen zeigen möchte, Last Hooray, nochmal zeigt, dass er doch ein Superheld ist, dass er seine Familie doch positiv gegenüber ist, sie rettet und nicht so die Probleme hat. Das war mein Gedanke. John McClane, da kann ich mir die Steelers auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber Rocky finde ich auch super, den nehmen wir.
Das ist sehr lustig, denn bei mir sind die Ravens Rocky aus Rocky 2.
Deshalb warst du gerade so ruhig und verdutzt.
Ja, weil ich habe darauf gewartet, welchen Rocky, weil du hast ja auch dann richtig gesagt, ja, aus den späteren Filmen. Und da habe ich, natürlich ist Rocky ja in jedem Teil, tatsächlich steht er ja vor einer anderen Aufgabe. Und da kann man quasi, man könnte quasi eine ganze Division nach Rocky-Filmen einteilen. Und ich hatte nämlich tatsächlich, meine Ravens sind Rocky aus Rocky 2 am Ende. Deswegen ist es sehr, ich würde es sehr interessieren, Sascha, welcher Rocky? Ist es Teil 1 oder welcher Rocky ist die das für dich?
Ich habe das gar nicht auf einen Film projiziert, ja, sondern eher, weil ich es auch nicht so verstanden habe, dass man es auf die aktuelle Situation, sondern auf die gesamte Franchise-Geschichte. Und da passt eben dieser Typ dazu. Er ist manchmal, ja, ich möchte nicht sagen, er ist nicht dumm, der Charakter, aber er ist halt schon ein bisschen, er wird charmant belächelt, wie gesagt, immer, und kommt aber durch seine harte Arbeit und durch seinen Willen immer wieder zum Erfolg. Und ja, da hat man halt die Steelers gesehen.
Das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, das stimmt.
Sehr schön. Tristan, ich will jetzt aber dich übergeben, damit wir das letzte, das erfolgreichste Team aus dem letzten Jahr, die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson, uns angucken. Wie sieht's bei denen aus nach der, ich würde sagen, durchaus erfolgreichen, aber am Ende doch enttäuschenden Saison 2024-25?
Das ist die Sache. Sie hatten eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Die hat auch jeder so vorhergesehen. Gescheitert sind sie natürlich, wie es sich gehört, am Ende gegen die Bills. Das Ganze war eine Saison, bei der man gehofft hat, dass es diesmal hinhauen könnte und hinhauen müsste. Und das ist letztendlich etwas, was sich ein bisschen in das neue Jahr wieder herüberträgt. Also sie sind, hat mit einer Bilanz von 12 Siegen haben sie geendet in die Saison. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch für diese Saison sehen würde. Ich glaube, sie werden am Ende wieder bei 12-5 rauskommen. Es ist ihnen zu wünschen, dass sie das ein bisschen besser bewerkstelligen. Was die Verluste der Spieler angeht, ich glaube, der Abgang, der am meisten besprochen wurde, am meisten Presse hatte, war ihr Kicker. Justin Tucker wurde entlassen aus sportlichen Gründen offiziell. Inoffiziell weiß man nicht, wie sehr das eine Rolle gespielt hat, dass gegen ihn insgesamt, ich glaube 16, es kann sein, dass ich welche verpasst habe, 16 Anschuldigungen von sexueller Belästigung beziehungsweise von unangebrachtem Verhalten während Massagesitzungen und solche Dinge. Diese Vorwürfe stehen im Raum. Ich glaube, dass das mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass man sich von ihm dann am Ende dann doch irgendwann getrennt hat. Aber es gäbe, man könnte tatsächlich auch sportlich argumentieren, dass er sein schlechtestes Jahr, glaube ich, hatte seit seinem Karrierestart. Und deswegen hat man auch beim Draft sich direkt einen neuen Kicker geholt. In der Free Agency hat man zugeschlagen, und zwar mit Jay Alexander, Cornerback von Green Bay und DeAndre Hopkins, der Wide Receiver, den du vor allen Dingen gut kennen könntest, Daniel. Das sind zwei Free Agency Hirings, die vor allen Dingen auf das hinweisen, was ich glaube, was bei den Ravens dieses Jahr die Überschrift ist. Und zwar, das Ding ist, wann, wenn nicht jetzt? Das ist für mich die Überschrift. Die Ravens geben für dieses Jahr jedes Signal an jeder Stelle aus, dass sie es dieses Jahr machen wollen. Sie haben beim Draft sehr clever gedraftet. Sie hatten keine 12 für die Steelers nächstes Jahr, aber sie hatten insgesamt 11 Draft-Picks. Davon waren, glaube ich, alleine 5 oder so in der 6. Runde. Also sie haben schön gesammelt in letzter Zeit und haben sehr, sehr schlau gedraftet. Einer der spannendsten, der ihnen ein bisschen in den Schoß gefallen ist, ist Mike Green, wo sich allerdings dann wieder das Thema sexuelle Belästigung leider aufdrängt, weil es gegen ihn zwei Anschuldigungen gibt, die er aber abstreitet. Es gibt auch keinerlei Ermittlungen gegen ihn. Es ist kein Verfahren eröffnet worden. Er geht damit auch relativ offen um und diese Anschuldigungen liegen auch ein paar Jahre zurück. Und die Ravens haben auch selber gesagt, dass sie mit ihm da sehr im Gespräch sind und auch sie selber Nachforschung angestellt haben und da wäre nichts dran. Das ist aber der Grund, warum dieser Edge Rusher überhaupt in die zweite Runde gefallen ist. Das war ursprünglich ein First-Round-Prospect und der ist ihnen dadurch ein bisschen in den Schoß gefallen, weil sie in der ersten Runde haben sie Malachi Starks geholt, ein Safety aus Georgia. In der dritten Runde Emory Jones, ein Offensive Tackle von LSU. Und dann geht das immer so weiter. Also es sind alles Drafts für die Tiefe. Also sie haben sehr darauf geachtet, dass man sie nicht mehr so einfach aushebeln kann durch Verletzungen. Also einfach überall in allen möglichen Positionen, vor allem in der Defense und vor allem auch in der Line, dafür zu sorgen, dass sie da stark sind. Den neuen Kicker, den sie haben, ist Tyler Loop aus Arizona, der sehr, also eine sehr gute Erfolgsquote hat. Und da bin ich sehr gespannt, was der wird ziemlich sicher der Starter werden in der Kicker-Position. Es gibt noch den, ich weiß gar nicht, wie der Backup nochmal heißt von Tucker, aber der ist eigentlich auch noch da. Aber es sieht alles danach aus, dass Tyler Loop der neue Kicker wird. Und letztes Jahr haben die, ich glaube zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich wusste es nicht mehr, ich glaube, die haben zwei Spieler, haben sie doch letztendlich verloren letztes Jahr sogar durch Tuckers Fehlschüsse, richtig? Also es war auf jeden Fall, der Kicker hat reingehauen.
Ich kann mich an ein Spiel definitiv erinnern. Kann gut sein, dass es zwei waren, aber definitiv war er nicht mehr auf dem Niveau,
ja,
auf dem er früher war. Und ja, das ist schon bitter.
Genau, und daher sehe ich, und da, und das würde mich eben direkt zu der Storyline führen. Also die Storyline ist alles, also sie setzen alles auf diese Saison. Mit diesen Einjahresverpflichtungen von Hopkins und Alexander und auch alles, was sie gemacht haben, weil sie machen eigentlich alles richtig. Das ist das beste Team der AFC und die haben definitiv, man könnte argumentieren, sie sind das beste, was lachst du? Ich meine, das beste vom Roster her. Vom Roster her sind sie das stärkste Team der AFC. Und weil wir beide geguckt haben, der Steelers-Fan und der Chiefs-Fan haben mich gerade ganz böse angeguckt. Ich meinte natürlich den Roster.
Ich hatte eben erwartet, dass du es gesagt hast, es sind das beste Team des AFC North und dann sagst du, das ist das beste Team der gesamten AFC und da habe ich gesagt, na, also spannende Aussage. Das ist, also wieso ist es dann nur der AFC und nicht der gesamten NFL?
Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Also vom Roster her, ich meinte das Roster, mit Team meinte ich das Roster. Es ist das stärkste Roster in der AFC. Und die Frage ist, man könnte auch argumentieren, dass es das stärkste Roster der ganzen NFL ist, aber ich glaube, die Eagles würden da noch ein Wörtchen mitreden. Aber das, was ich damit sagen will, ist, dass sie eigentlich alles richtig machen. Dass sie jetzt auch im Draft und der Free Agency alles richtig gemacht haben. Und dass alles auf Sieg steht. Und das wird die Storyline, die dominierende Storyline dieser Saison sein, werden sie es diesmal schaffen.
John. Aber Tristan, nur einmal dazwischen gefragt. Das ist es ja schon die letzten drei Jahre. Also, wenn man ehrlich ist, ist das, was du jetzt gerade sagst, das hätte ich letztes Jahr in der Division Preview genauso sagen können. Und alle hätten genickt und gesagt, du hast recht. Was ist dieses Jahr anders zu den Jahren davor?
Was ich anders finde, ist, dass es gibt keine Lücken. Du hattest letztes Jahr, man hätte noch argumentieren können vor Beginn der Saison, dass sie bei Cornerback oder so, oder dass es an einzelnen Positionsgruppen noch etwas zu machen gibt. Man hatte das Gefühl, naja, da könnte es noch besser sein. Dieses Mal habe ich das Gefühl, nein, eigentlich sind sie überall top aufgestellt. Du kannst zwar an verschiedenen Positionen jemand anderen hinstellen, aber der nicht unbedingt besser ist. Und das hatte ich in den zwei Jahren davor nicht das Gefühl. Da hast du schon das Gefühl, okay, es gäbe noch Bedarf an einzelnen Positionen. Jetzt ist vielleicht beim Edge, aber sonst ist alles in bester Lage. Und ich glaube, dass wenn das jetzt Harbo nicht hinkriegt dieses Jahr, dann sehe ich den gefährdet in seiner Position, weil ich meine...
Das ist schon eine Bold Prediction.
Das ist eine Bold Prediction, aber die Frage ist doch, was willst du danach noch verbessern? Und deswegen, es ist so ein bisschen, das Lustige ist ja, pass auf, die Ravens sind ja benannt nach einem Gedicht von Edgar Allan Poe, ja, der Rabe. Und da sitzt, in dem Gedicht sitzt ein Mann die ganze Zeit da und sinniert über seine Vergangenheit und über seine Zukunft. Und da ist ein Rabe, der immer wieder nach jeder Feststellung sagt, nevermore, also nimmermehr. Und dieser Mann merkt so, was er alles nicht mehr schaffen wird und was er nicht geschafft hat und so. Und das ist Harbo. Harbo ist eigentlich der perfekte Coach dafür, weil er genau in der Situation dieses Gedichts drin steckt, nachdem seine Mannschaft benannt ist. Und er kriegt immer wieder irgendwie das Signal, es muss jetzt funktionieren. Und da setzen sie im Moment alles drauf. Das ist der Eindruck, den ich habe, weil du kannst jetzt, was könntest du noch besser machen? Hast du eine Idee, Daniel? Wenn du jetzt, du bist jetzt der Owner der Ravens, würdest du ihnen noch etwas raten?
Also wenn überhaupt, ist es der Pass Rush, das hast du ganz genau gesagt. Ich finde auch, das Defensive Backfield im letzten Jahr war eine Schwachstelle. Ich finde, Calvin Neu und Ove sind nicht auf dem Niveau, auf dem anderen sind. Wenn du da jetzt noch einen Trey Hendrickson von den Bengals, der wird niemals dahin wechseln, das werden die Bengals niemals zulassen, da hinsetzen würde, würde ich sagen, ey, das ist das perfekte Roster. Die können es nicht schaffen. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, liegt es an Lamar Jackson und oder dem Coaching, was das da dran liegt. Ich finde, sie haben ja sogar auf Tight End zum Beispiel hinter Mark Andrews jetzt nochmal wirklich krass qualitativen Backup. Ich finde vielleicht die Receiver, Ich finde, DeAndre Hopkins hat das gezeigt, der hat noch gute Hände, aber das ist nicht mehr der DeAndre Hopkins aus Arizona-Zeiten.
Ja, aber
ich finde, Rashad Bateman ist nicht jemand, auf den ich mich verlassen würde, auch für mich zu anfällig. Zay Flowers ist gut, aber ist wirklich gut, aber ist eben auch kein Wide Receiver Nummer 1. Da fehlt mir noch so ein bisschen, also das ist alles nicht schlecht, aber es ist auch nicht richtig gut. Und das verdeckt natürlich dieses Duo Derrick Henry, Lamar Jackson, auf das du dich dann aber einstellen kannst. Also ich finde, wenn du den Runs stoppst, und das ist eine Herausforderung, aber wenn du da deinen Fokus drauf setzt und dann mit einer guten Corner- und Safety-Kombination gegen diese Receiver spielst, kannst du es auseinandernehmen. Du musst aber zuerst diesen Run stoppen. Wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert die Wide Receiver. Also ich finde, dieses Team hat in der Offense noch Balance-Probleme. Ich hätte mir einen anderen Receiver, also da hätte ich mir wirklich einen anderen Receiver gewünscht als Hopkins. Jemand, der nochmal eine andere Geschwindigkeit vielleicht hat, die da reinbringt, weil die fehlt mir so ein bisschen. In der Defense, ja, das sind Kleinigkeiten. Also der Pass Rush, den brauchst du eigentlich auch nicht, weil mit Kyle Hamilton, Malachi Starks, den hast du gar nicht so ganz groß erwähnt, aber der ist natürlich als Safety, erst Rundenpick, echt auch denen in den Schoß gefallen. Ja. Und die Linebacker, Rockon Smith, sensationell, Simpson super stark. Also da hast du am Ende also wirklich überall gut verhandelt. Ich finde die Receiver und ich finde auch, da kann man drüber reden. Was das verdeckt, ist natürlich auch diese unfassbar gute O-Line. Also wir haben die ganze Zeit geredet über schlechte O-Lines.
Ja.
Wir haben jetzt aber hier eine richtig gute O-Line. Und dann brauchst du plötzlich vielleicht auch nicht mehr ganz so gute Receiver, weil ein Lamar Jackson einfach den Raum kriegt, die Plätze kriegt, wo er langlaufen kann, Derrick Henry auch. Und auf der anderen Seite hat er auch die Zeit. Und das verändert sehr, sehr viel. Aber es gibt schon Verbesserungen. Also ich finde, das ist der zweit- oder drittbeste Roster in der NFL. Und
dritt?
Der erste oder zwei.
Ja. Okay. Wer ist dann in der, wenn sie drittbeste, wer wäre dann Nummer zwei bei dir?
Also ich finde, du kannst eben über die Bills diskutieren, du kannst über die Chiefs diskutieren, du hast schon so ein paar, die auf ähnlichem Niveau zusammengestellt sind. Ich finde, also die sind gut, aber die haben auch ihre Schwachstellen wie alle anderen. Es gibt nicht das perfekte Team. Und ich fand das so krass, dass die Eagles letztes Jahr am Ende wirklich ein unfassbar gutes Team hatten, was ich so selten gesehen habe. Das war wirklich ein Gap weg von allem anderen. Und das ist dieses Jahr aber auch nicht mehr so. Auch die haben ja ganz guten Aderlass, wo man gucken muss, ersetzen die anderen Teams diese Mannschaft. Also das ist am Ende ja schon nochmal eine gute Veränderung und eine gute Richtung, die man da in irgendeiner Form mit reinwerfen kann. Aber ich bin bei dir, das ist ein Top-3-Roster ohne große Schwächen, mit interessanten Situationen, wo man überlegen kann, wie sich die entwickeln können. Und das ist sozusagen die Grundsituation. Übrigens ein Team, was ich auch nicht schlecht finde, rostertechnisch, wo man auch wenig Schwächen hat, sind die Lions zum Beispiel, die ich unglaublich all-around gut finde. Würde ich auch, ich glaube, besser einschätzen als die Ravens noch.
Wenn man die Ravens vom letzten Jahr halt anguckt, finde ich, war das Hauptproblem halt ihr Defensive Backfield. Und obwohl da auch Namen schon da waren, die jetzt immer noch spielen, hat man da manchmal richtig Chaos gesehen, finde ich. Und klar, man hat Nate Wiggins, man hat Kyle Hamilton, erstrunde Picks, man hat erstmal Malachi Starks dazu bekommen. Aber ich persönlich finde zum Beispiel Jair Alexander nicht auch so die optimale Lösung für die Ravens. Und was man halt dann auch bei den Ravens leider immer wieder sieht, egal ob auf Offens- oder defensiver Seite, das ist nichts, was ich ihnen wünsche, aber sie machen immer brutales Verletzungspech. Immer wieder die letzten Jahre.
Aber letztes Jahr waren sie, glaube ich, eins der gesündesten Teams überhaupt. Also letztes Jahr waren die super healthy.
Das schon, aber ne, wenn man ein bisschen über die weiteren Jahre sieht und wenn sie alle gesund bleiben, glaube ich schon, dass sie mit das Team, das man schlagen muss, in der ganzen AFC sind. Aber man muss auch sehen, weil wir es auch von den Receiver hatten, es ist AFC North Football. Und da braucht man nicht unbedingt die zwei oder drei Top-Receiver im Team, außer man heißt Cincinnati. Da wird halt viel auch übers Laufspiel gemacht und das Passspiel entlastet eher das Laufspiel wie umgekehrt. Und dafür sind die Ravens auch gemacht. Und solange ihre Defense dann wieder einigermaßen zu den glorreichen Tagen zurückkehrt, wo sie mal waren, dann ist da natürlich wirklich alles möglich. Aber diese Wenns, die wir bei jedem Team halt hier auch haben, zeigt ja auch immer wieder, wie ausgeglichen diese Division trotz allem immer wieder ist. Ne? Man hat vor der Saison immer seine Favoriten auf dem Papier Und dann stellt sich oft die Saison dann doch wieder ganz anders dar. Und das macht ja diese Division so spaßig und so interessant zu verfolgen. Und ich freue mich unheimlich auf die Saison.
Ja, vielleicht nochmal eine Sache, die ich ganz spannend finde, Sascha, ich bin da bei dir, dass der ist schon einer der, sag ich mal, körperlich anstrengenderen Footballs, die in Divisions gespielt wird, die wir hier sehen, vielleicht der anstrengendste. Was ganz spannend ist, Tristan, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, die Ravens haben, und das haben sie auch gegen die Bills verloren, sehr viel Probleme mit Man-Blitzes. Also am Ende ist das so ein bisschen der Schlüssel, mit dem man die Ravens in der Vergangenheit schlagen konnte. Das haben die Steelers. Sascha, das ist Mike Tonnen-Experte, der hat das sensationell ausgenutzt und deshalb sahen die Steelers immer gut aus gegen die Lamar Jackson Ravens. Glaubst du, das haben sie nächstes Jahr besser im Griff? Weil eigentlich müsste man das doch relativ gut lernen. Und ich weiß, dass das in den letzten Jahren immer die Niederlagen kamen, sobald man ihn eben dann wirklich mit Blitzes unter Druck gesetzt hat und so ein bisschen eingehalten hat, dass Lamar Jackson eben wenig Spielraum hatte. Wie siehst du das?
Es ist generell so, dass in dem Moment, sie offenbaren dann immer ihre Schwäche, wenn sie unter Druck geraten. Also das sind oft auch einfach In-Game-Entscheidungen, die dann schief laufen. Und es ist immer, die funktionieren immer dann sehr, sehr gut, wenn sie das Spiel unter Kontrolle haben. Und sobald sie diese Kontrolle verlieren und zurückliegen, dann potenzieren sich die Fehler. Und da ist die Frage, wie sich das lösen lässt. Ich glaube nicht, dass sich das über einzelne Spieler lösen lässt. Ich glaube, das ist ein Coaching-Problem. Und ich glaube, dass das eben, deswegen, du sagtest eben Bold Prediction, aber ich glaube schon, das wird am Ende, wird es auf den Coaching-Staff irgendwann zurückgeworfen werden, wenn die das dieses Jahr wieder nicht in den Griff kriegen. Also wir sind eigentlich schon mittendrin im Third Down mit Stärken und Schwächen gerade. Weil wir über die O-Line geredet haben, das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Oder ich meine, der Thailand-Raum, und das ist, bei den Schwächen steht halt bei mir genau das. Es ist letztendlich, es geht um diese In-Game-Adjustments und diese Dinge, die sind verbesserungswürdig. Und da sehe ich die große Schwäche und die große Achillessehne der Ravens.
Aber ich habe eine Schwäche noch entdeckt, die ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, ob du die auch gefunden hast. Sie sind das zweitmeist penalized Team. Also sie kriegen unfassbar viele Strafen. Sie haben 132 Strafen im letzten Jahr gekriegt. Nur die Jets waren schlechter und auch die waren sehr, sehr wenig organisiert. Und wenn ich das dann sehe, dass auch es geht um Homefield Advantage, die Chiefs mit nur 94, vier niedrigsten, dass das ein riesiger Unterschied ist. Ja, ich weiß, die Referees und die Chiefs. Und auf der anderen Seite eben sowas wie Roughing the Passer, 7 Strafen. Die Bills haben gar keine. Und das sind einfach Riesenprobleme, wenn du dir das dann anguckst, dass das so einen Unterschied machen kann. Und das, wenn du dann sozusagen in der Red Zone bist und nach hinten geschlagen wirst, irgendwie mehrere Yards und dann am Ende nur ein Field Goal machen kannst, wenn du Justin Tucker oder sein Nachfolger trifft, dann bist du eben in einer Situation, wo du einfach viele Chancen liegen lässt. Ist diese Undiszipliniertheit ein Problem der Ravens in diesem Jahr?
Es ist vor allen Dingen das, es weist genau auf das wieder hin. Undiszipliniertheit, das ist ein Coaching-Problem. Das ist ein Culture-Problem. Der Coach gibt eine Kultur vor und wenn ein Coach sehr, sehr lange Zeit da ist, dann schleifen sich irgendwann Dinge ein, die er auch nicht mehr sieht. Und sowas ist immer ein Hinweis darauf, dass etwas da von der Spitze aus nicht stimmt. Spieler, die so viele Strafen in Kauf nehmen, haben einfach auch wenig Angst vor, die haben wenig Angst davor, diese Fehler oder diese Strafen zu begehen. Das heißt, weil das keine Folgen hat. Weil das für sie sportlich keine Folgen hat, weil das keine disziplinarischen Folgen hat oder weil es sogar geduldet wird und man das einfach in Kauf nimmt. Da ist ja jede Franchise anders oder jeder Head Coach hat eine andere Philosophie, wie man mit solchen Sachen umgeht. Aber das ist ein Coaching-Problem. Deswegen alle Probleme, die man nennen kann, die wirkliche Schwächen sind oder Probleme sind, lassen sich auf das Coaching zurückführen. Und deswegen ist, und irgendwann muss halt nach, ich meine, wie lange ist John Harbaugh jetzt da? Ich habe es gar nicht im Kopf, aber es ist ja 15, 16, seit 2008, ne? Ich weiß es nicht genau. Aber sehr, sehr lange. Und
gib mir eine Sekunde.
Also,
seit 17 Jahren.
Seit 17 Jahren. Und ich meine, was willst du noch? Wo willst du noch was verbessern? Es wird am Ende auf den Coaching-Staff hinauslaufen. Die haben bei den Koordinatoren schon geändert in den letzten Jahren immer wieder. Und es wird darauf hinauslaufen, dass man die Kultur und irgendwas ändern muss, um irgendeinen neuen Impuls zu setzen. Und deswegen glaube ich, dass...
Ich bin ganz kurz, Defensive Coordinator, Todd Monken kennt jeder. Ich liebe ja den Namen des neuen, oder es gibt schon ein Jahr, Defensive Coordinator, Zachary Orr.
Ja.
Passt aber nach Baltimore.
Oh. Genau.
Du wolltest jetzt die Prediction in Down 4 geben, Tristan. Wir sind gespannt.
Ja, sie, also das Fourth Down wäre bei mir, meine Prognose ist wieder 12 Siege und es wird der Division-Sieg auf jeden Fall. Was ich, also sagen wir es so, ich glaube, sie müssen in den Super Bowl kommen, damit Harbaugh das übersteht, beziehungsweise wenn sie im AFC Championship Game schon scheitern sollten, dann kommt es darauf an, wie sie scheitern. Wenn sie wirklich dominiert werden, sehe ich nicht, dass Harbaugh noch ein Jahr da bleibt. Wenn sie das Spiel ehrlich verlieren, wenn sie einfach knapp bezwungen werden, dann bleibt er noch. Und wenn sie in den Super Bowl kommen, bleibt er auch noch. Aber wenn sie wirklich dominiert werden sollten im AFC Championship Game oder früher raus in den Divisional Round, dann glaube ich, dass da was passieren wird. Das wäre meine Bold Prediction.
Spannend. Ich habe ein bisschen Angst, weil solange wie du über dominiert redest, ob das dann sozusagen die weibliche Form bei 50 Shades of Grey dieses Jahr als Charakter oder diese Woche als Charakter bei dir wird.
Nein, gar
aber
nicht.
Nun gut, ich wollte nochmal auf den Schedule hinweisen. Ich finde den Schedule am Anfang echt krass.
Ja.
Die spielen in der ersten Woche gegen die Bills. Letztes Jahr haben sie das erste Spiel gegen die Chiefs verloren. Zweite Woche dann gegen die Browns, die eigentlich relativ einfach sind damals 0-2 gestartet. Das dürfen sie sich diesmal einfach überhaupt nicht erlauben. Und gegen die Bills, das erste Sunday Night Football Game, sensationell, freue ich mich unfassbar drauf. Aber danach kommen die Lions, die Chiefs, die Texans, die Rams, alles echt knackige Gegner. Also diese ersten 6 Wochen, ich glaube, ich kenne kein Team, was einen ähnlich harten Schedule hat und so gut ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie glaubst du, gehen diese ersten 6 Wochen aus?
Ich glaube, dass das denen eher zum Vorteil gereicht. Ich meine, die erste Woche ist die erste Woche, ja? Ich meine, das heißt, die Bills werden in der ersten Woche nicht die gefährlichen Bills aus Woche 5 oder 6 sein. Das heißt, dass sie gegen die Bills antreten müssen in der ersten Woche könnte ihr Glücksfall sein. Das ist ja ein bisschen so, da müssen die sich auch wieder reinfinden. Die Preseason Games sind ja selten mit den Startern und so. Ich glaube, dass Bills an erster Stelle setzt sofort den Pace auch für die Saison. Du weißt sofort, wo du dran bist und wir wissen auch alle sofort, wie die Ravens und die Bills in diesem Jahr stehen. Deswegen ist es eine sensationelle Terminierung, dass die sich direkt treffen. Dann geht's weiter mit den Browns, das werden sie sicher gewinnen. Dann geht's sehr, sehr hart weiter, aber das ist genau die Härteprüfung, die brauchen. Und weißt du, Iron sharpens Iron. Also es geht dann gegen die Lions, es geht gegen die Chiefs, es geht gegen die Texans und es geht gegen die Rams. Und
dabei kommen die Steelers erst in Woche 14 mit Iron sharpens Iron.
Ja, aber dann kommt die Bye Week und das ist eigentlich perfekt. Das heißt, die haben ein paar harte Spiele hinter sich und haben dann die Bye Week. Die Pause sitzt gut und sie haben dann wissen sie, wer sie sind. Sie werden dann wissen, wer sie sind, wozu sie fähig sind. Und dann geht's ein bisschen, also als Bears-Fan, danach treten sie in Chicago an, da glaube ich, dass Chicago gute Chancen hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dann geht's gegen Miami.
Aber es kann auch eine richtig harte Bye Week sein. Überleg mal, du gehst da 3-3 oder schlechter raus und dann musst du eine Woche warten, um so eine Niederlage gegen die Rams irgendwie rächen zu können. Das kann auch eine richtig gemeine Bye-Week sein.
Ja, wovon würde das abhängen, ob sie es gut nutzen können oder nicht? Vom Coaching.
Na, wie die ersten Spiele ausgehen. Ich glaube, wenn die erfolgreich aus diesen ersten 6 Spielen wollen, gehen die 5-1 gehen oder 4-2 herausgehen, sagen sie, geil, wir sind on track, wir sind auf dem Weg, wir können mitspielen, weil die werden nie wieder in der Saison, sorry Sascha, einen so starke Gegner haben wie in Woche 1, Woche 3, Woche 4, vielleicht Woche 5, Woche 6. Danach sind die Vikings und die Bengals und vielleicht sozusagen Packers und Steelers, aber die sind für mich alle ein Stück unter dem, was sie in den ersten 6 Wochen haben. Das heißt, die haben 4 oder 5 von ihren stärksten Gegner der ganzen Saison in den ersten 6 Wochen. Wenn du dann mit 2-4 da rausgehst, ich glaube es nicht, aber es ist möglich, dann ist diese Bye Week echt richtig anstrengend und tut richtig weh.
Ich glaube, es wird ein 3-3. Ich glaube, ich habe sie auf, dass sie mit 3-3 in die Bye-Week gehen und ich glaube, dass das genau die Situation ist, die sie brauchen, um dann besser zu werden. Ich glaube, das ist genau okay. Das, weil wenn es 4-2 ist, dann ist es vielleicht gar nicht so gut, weil sie sich als besser einschätzen, als sie sind. Aber 2, das stimmt schon. Wenn es schlechter ist als 3-3, dann wird es vielleicht mental ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn sie die Bye-Week gut nutzen können. Aber das ist absolut immer eine Sache des Coachings. Wir haben das letztes Jahr in Chicago gesehen, da war in der Bye-Week, danach war dieses Team konntest du es in die Tonne kloppen, weil die haben danach jedes Spiel bis das letzte verloren, nach der Bye-Week, weil einfach sie zu gut waren. Die waren auf einmal nach dem London Game so gut drauf, dass sie dachten, na, das läuft jetzt weiter so.
Nee, du darfst zu früh nicht zu gut sein, da bin ich genau bei dir. Ich finde eben ganz spannend nochmal den Verletzungsfaktor, den Sascha ja so ein bisschen angekündigt hatte. Aber die haben eben jetzt ein älteres Team. Also ich finde, die waren letztes Jahr noch ein Tück jünger. Sie haben mit Mark Andrews, DeAndre Hopkins, Jay Alexander und ein paar anderen schon, sag ich mal, etwas über ihrem Peak hinausgehen, über ihr Prime hinausgehende Spieler. Und Derrick Henry natürlich auch. Und da bin ich gespannt, wie weit das sozusagen sich übersetzt in auch Verletzungsprobleme oder Entwicklung in der Saison. Ich finde, dieses Team kann alles gewinnen und hat das Potenzial, dominant den Super Bowl zu gewinnen und uns alle wirklich zu überraschen, gerade weil Lamar Jackson so stark ist. Auf der anderen Seite hat es bisher immer nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Von daher bin ich sehr gespannt, wo es hinläuft. Ich bin genauso gespannt jetzt, was dein Filmheld ist.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also es ist Rocky aus Rocky 2.
Vielleicht hast du jetzt noch was anderes.
Nee, leider mir ist nichts anderes.
Vielleicht Rambo, also auch Sylvester Stallone.
Ich hatte kurz eine sehr nischige Figur, wo ich nicht weiß, ob das die Leute kennen. Es gibt die Serie The Wire, die spielt in Baltimore und ist quasi die legendäre oder das größte Kulturerzeugnis, was in der Unterhaltungskultur, was Baltimore wahrscheinlich hervorgebracht hat. Und da gibt es Stringer Bell. Das ist die Figur, die von Idris Elba gespielt wird. Und der Typ ist auch, der hat alles, um der Boss zu sein, ist aber irgendwie immer die Nummer zwei. Und man fragt sich die ganze Zeit, wann macht das denn endlich? Wann stößt er alle vom Thron? Wann ist er der Big Boss? Und es gelingt ihm so ein bisschen, aber am Ende scheitert er dann doch. Und der fiel mir tatsächlich als erstes ein. Und dann dachte ich, naja, aber vielleicht The Wire ist vielleicht ein bisschen zu nischig. Und dann fing ich an zu überlegen und kam auf Rocky, in Rocky 2. Aber da wir jetzt Rocky schon haben für Pittsburgh, und ich muss zugeben, es passt tatsächlich als Figur generell, passt Rocky viel, viel schöner zu Pittsburgh. Deswegen würde ich dann sagen, dann nehmen wir doch Stringer Bell aus The Wire.
Also Idris Elba ist, glaube ich, der Schauspieler, ja, den man auf jeden Fall kennt. Ja. Aber The Wire, eine sensationelle Serie. Also, und ich finde auch schön, dass die aus Baltimore kommt und spielt. Das ist wirklich charmant. Ich glaube, es ist eher den Experten, weil es, glaube ich, nie so richtig in Deutschland so richtig krass ausgestrahlt worden ist. Das war eher so ein Streaming-Nischen-Thema.
Ja, aber es war so ein Slowburner. Also es war ja, irgendwann wurde es dann da doch viel besprochen. Es haben immer mehr Leute gesehen, als man denkt. Aber es ist einfach sehr, also man liebt es oder man findet es langweilig. Es gibt irgendwie keine Mittelmeinung dazu. Aber da gibt es ja immer wieder Berührungen. Also die Ravens haben auch immer wieder mal Ensemble-Mitglieder von der Serie bei sich gehabt und so. Also es gibt da, die sind da gegenseitige Fans sozusagen.
Sehr gut. Wir kommen am Ende einmal dann zu euch und der Frage, wie ist so insgesamt sozusagen die Prediction? Tristan, willst du einmal anfangen zu sagen, wie ist die Platzierung bei dir?
Also die Ravens auf 1. Kann jemand anders zuerst? Ich muss dreimal nachdenken.
Sascha, bei dir ist es, glaube ich, einfacher. Du hast eine klare Bedingung. Wie wird deine Tabelle aussehen am Ende?
Ja, da mögen mich manche auch für verrückt halten, aber ich sehe die Steelers an 1. Ich sehe tatsächlich Baltimore an 2, weil ich davon ausgehe, dass die Ravens so ein bisschen einen Leistungsbreakdown haben werden. Warum auch immer. Aber ich habe einfach ein Bauchgefühl. Mal sehen, was dabei rumkommt. Dann habe ich trotz allem die Bengals an 3 und wie so oft die Cleveland Browns da, wo sie hingehören, an 4.
Also ich hab ein klein anderes Thema bei mir und ich gebe dir ein bisschen mehr Zeit, Tristan, sind die Ravens und es tut mir leid, Sascha, das ist da sehr viel Hoffnung bei dir drin. Ich sehe die Ravens schon an 1, die sind das stärkste Team und sind auch einfach ein Top-Runner fürs AFC Championship Game und dann auch für den Super Bowl. Lamar Jackson hat es verdient und also es wäre dramatisch und traurig, wenn der Mann mit der Art und Weise, wie der den Football auch verändert hat in seiner Position, fast wie Superman als Quarterback was macht und auch ein Derrick Henry. Ich gönne den beiden unglaublich einen Super Bowl-Titel und vielleicht ist es dieses Jahr dann soweit, dass sie auch so weit kommen. Für mich die Steelers an 2, der Magier, der schwarze Magier, Mike Tomlin, gar nicht wegen der Hautfarbe, sondern weil der schwarze Magie nutzen muss, damit er überhaupt da irgendwie hinkommt, immer wieder Winning Seasons zu haben, an 2 und an 3 die Bengals, die am Ende, glaube ich, die Enttäuschung der Division sind, weil sie so viele Baustellen in ihrem Roster haben. Und an 4 dann die Browns, die sich nochmal drüber nachdenken sollen, wie wichtig die Quarterback-Position ist und wie man die ordentlich besetzt. Tristan, also, wie siehst du es?
Das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich das, was ich für die wahrscheinlichste halte. Ich würde mir jetzt gerne eine wünschen. Ich wünsche mir die Ravens auf 1. Ich wünsche mir die Bengals auf 2. Denn das würde den Bengals gut tun. Ich wünsche mir die Steelers auf 3. Denn das würde ihnen, glaube ich, gut tun. Und die Browns kommen aus der 4 nicht raus. Das ist halt so. Da haben die ihr Zelt aufgeschlagen für die nächste Zeit. Und da werden sie bleiben, wahrscheinlich.
Aber vielleicht die wichtigere Frage. Wie viele Teams, Tristan, kommen in der Division denn in die Playoffs?
Also ich glaube, ich habe tatsächlich, um mal ganz kurz zur anderen Nordseite zu gucken, ich habe die NFC dieses Jahr alle 4 in den Playoffs. Deswegen wird es da schon eng. Ich würde sagen, dass die...
Nee, das ist völlig egal übrigens, wie die NFC
in
die Playoffs ist. Für die AFC völlig egal.
Ich weiß, aber ich sehe nur die Ravens tatsächlich. Und na gut, sag mal Ravens und Bengals, das ist jetzt mein Tipp. Die 2.
Bei mir wären es die Ravens und die Steelers. Ja. Sascha, du siehst nur die Steelers in den Playoffs, oder?
Ja, sehe ich genauso. Ravens und Steelers. Es waren schon 3 AFC North Teams in den Playoffs, aber nicht kommende Saison.
Alles klar. Ich glaube, bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne bei Spotify doch mal rein, wie ihr das seht, wen ihr da drinnen seht. Und ich freue mich da sehr auf eure Meinung und auch, wie ihr unsere Charaktere findet. Das findet ihr natürlich auch nochmal alles zusammengefasst bei uns auf Instagram. Ich kann jetzt schon mal ankündigen in der nächsten Woche. Weißt du, Tristan, welche wir haben? Ich weiß es, aber NFC West werden wir drüber reden. Also über die 49ers und über die Seahawks, über die Cardinals. Ich freue mich sehr, Joshua dann auch mal sein Team zu hören, was er dazu denkt. Ich glaube, das wird er auf jeden Fall übernehmen. Und natürlich die Rams. Sehr spannende Division. Erstmal vielen, vielen Dank, Sascha, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tristan, danke, dass du dabei warst. Und dann sehr viel. Also ich liebe ja deine Filmtiefe dann in den Charakteren. Und dass du wieder die gleichen erwischt hast wie jemand anders, finde ich sehr amüsant. Und wir haben uns ja gerettet.
Genau.
Idris Elba hat uns rausgeholt.
Ja, ich danke. Danke fürs Dabeisein. Es macht immer großen Spaß.
Euch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Diese Woche gibt es wieder ganz viele andere Themen auch von uns. Zum Beispiel eine neue Folge Hall of Crime, eine neue Folge von Kutsches Football-Zirkus. Und Tristan, vielleicht kannst du ja mal ankündigen, du hast ja auch noch eine kleine Sache vor, die jetzt in den nächsten Wochen startet.
Ja, wir arbeiten gerade hinter den Kulissen an einem Podcast, den ich an vorderster Front repräsentiere. Der wird Sideline heißen, also ein Wortspiel beim Namen. Und es wird ein Football-Culture-Podcast sein. Wir werden uns mit Kulturthemen befassen, wie zum Beispiel Serien, Filme oder auch Musik, aber eben auch mit Culture, dem Culture-Begriff, mit Team-Cultures, Coaching-Cultures, Football-Culture im weitesten Sinne. Es wird immer um kulturelle Themen gehen und der Begriff ist ja weit gefasst.
Genau, wird immer parallel sozusagen im Wechsel mit Kutsches Football-Zirkus kommen. Und wir haben noch einen weiteren neuen Podcast zum Start der neuen Saison in Planung, dazu in den nächsten Wochen mehr. Aber wir freuen uns sehr, die nächsten Wochen zum Saisonstart mit euch zu begleiten. Danke euch da draußen, danke euch beiden und natürlich auch Joshua, der ein bisschen früher los musste, der hoffentlich jetzt schon im Flieger sitzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss. Footballerei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.